Wir sprechen heute mit Aladin, geboren 1978 in Datteln bei Münster. Aladin hat Mitte, Ende der 90er in zwei kurzlebigen Hardcore-Bands gespielt, nämlich Day by Day und Red Griffins. Da hat er Schlagzeug gespielt. Nach seinem Studium in Politik, Wirtschaft, Pädagogik und Arbeitswissenschaft hat Aladin an der Ruhr-Uni Bochum in Soziologie promoviert, war dann erst Lehrer, dann Professor für Politikwissenschaft an der FH Münster. Später war Aladin Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Inzwischen ist Aladin Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Außerdem ist er sehr renommierter Autor mehrerer Bücher zum Thema Bildung, Integration und Rassismus sowie ein sehr gern gefragter Experte zu diesen Themen.
Genau, und heute wird es so ein bisschen anders als sonst, weil, wie man schon an der Berufsbiografie sehen kann, Aladin ein sehr beschäftigter Mann ist, der wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit hat, und wir freuen uns total, dass er da ist. Aber das heißt, wir werden zwar kurz über seine eigene Biografie reden, seit wo kommt er genau her, wie ist er zu Hardcore und Punk und sowas gekommen, aber wir wollen uns dann so ein bisschen fokussieren auf so sozusagen seine soziologische Expertise nutzen und mal so einen Blick darauf zu werfen, was ist Punk-Hardcore eigentlich so im Gesamtkontext einer Gesellschaft? Hat das irgendwie, also mit den ganzen Werten, die wir da ja auch alle miterlebt haben, ist das überhaupt ein wichtiger Player? Ist das nur so ein Jugendspaß und vielleicht gar nicht so wichtig? Und uns so ein bisschen auch, weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen Experten zum Thema Integration, Rassismus, die ganzen Themen, also auch Sachen, auch Bildung, wo wir ja alle irgendwie sagen, ja, könnte noch besser sein, als es gerade ist. Und so ein bisschen auch nochmal die wissenschaftlich fundierte Expertise abzufragen, was können wir denn eigentlich alle tun, damit die Welt ein bisschen besser wird. Aladin, herzlich willkommen.
Hi, grüße euch.
Hallo.
So, dass ich dabei sein darf und dass ich mich nicht selber vorstellen muss. Ich hätte mich auch verhaspelt.
Ja, es sind total schwierige Worte,
also am Anfang schon. Ein paar Tanktwister waren dabei, ne? Also ich glaube, wir hatten aber auch noch nie einen Gast, der so eine so komplexe Vita hatte wie du.
Ja, das so. Mag sein.
Ja. Alles so lange Namen auch.
Ne? Ja, alles so lange Namen. Mhm. Wissenschaft halt.
Ja. Gut, also um kurz nochmal so ein bisschen, wir haben schon gesagt, du hast in zwei Bands gespielt, Day by Day und Red Griffins, glaube ich, beides so Ruhrpott-Hardcore-Bands, die aber beide nicht so wirklich was rausgebracht haben. Oder kannst du mal kurz was zu den Bands erzählen, bevor wir dazu kommen, wie du dazugekommen bist? Also kann es Leute geben, die Bands kennen?
Ja, also wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus Köln, Düsseldorf in dem Raum, kann es sein, dass man die Band kennt. Wir waren auf jeden Fall auf vielen Samplern drauf. Also immer nur so, ne, mit einzelnen Songs. Weiß nicht, wir haben sehr oft und hatten eine sehr gute Connection zum Yellowstone in Bergkam. Weiß nicht, ob ihr das kennt, da war ja immer viel. Und da waren wir auch auf so mehreren Samplern drauf. Und ja, also,
ja. Aber ihr wart eher so lokal unterwegs, das heißt, so längere Touren, gab es das irgendwie?
Nee, wir haben auch immer nur als Vorband von irgendwem gespielt, und ich glaube nicht, dass wir über Niedersachsen, Hessen und natürlich Nordrhein-Westfalen hinausgekommen sind.
Okay. Ja.
Und übrigens, Red Griffins ist nicht Hardcore, sondern eher so Ska-Punk.
Finde ich auch gut. Da habe ich gar nichts zu gefunden. Day by Day gibt's so zwei Live-Videos, wo ihr irgendwie, glaube ich, auch einen Sif-Song covert oder so, ne? Mhm. Ja, dann erzähl uns mal, du kommst aus Datteln. Das ist eine bei Münster Kleinstadt.
Ja, Datteln ist ja im Ruhrgebiet, nördliches Ruhrgebiet, und da bin ich nur geboren. Da sind alle Waldropper sind in Datteln geboren, weil es nur in Datteln eine Kinderklinik gibt. Okay. Also ich habe mit Datteln eigentlich nichts zu tun. Waldrop, Kreis Recklinghausen. Und da bin ich aufgewachsen und hab das Ruhrgebiet nur wenig verlassen. So für die Bundeswehr zum Beispiel. Und dann habe ich eine.
Wie ganz kam das Subkulturelle bei dir so ein bisschen? Das heißt, du bist irgendwie in der Grundschule. Irgendwann kam so ein bisschen das Thema Punk, Hardcore, rebellische Phase, hast du irgendwann mal in einem anderen Podcast gesagt. Kannst du da irgendwie mal so ein bisschen uns hinführen, wie du dazu gekommen bist? Also was dich daran gereizt hat, was auch so erste Bands, Konzerte vielleicht gewesen sind?
Also das was ich als erstes erinnere, ist ein richtig cooles Mädchen. Ich schätze, wir waren 12 oder 13 und die hatte einen Army-Rucksack mit ganz großen Ärzteaufnäher drauf. Und ich hatte keinen Plan, was das sein soll. Ich dachte wirklich an Ärzte, also an mehrere Doktoren, und habe dann mit ihr geplaudert und so weiter. Und dann hat sie mir eine Kassette gemacht mit nicht nur Ärzte drauf, sondern auch noch anderen Kram. Und die war aber auch vielleicht ein Jahr älter, also lass sie 14 gewesen sein und ich 13, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann war ich schon mal total in Deutschpunk drin. Und hab ja von da an, weiß ich nicht, bin ich in die Jugendzentren gegangen, um all die Punkbands, von denen es auch in Waltrop echt viele gab, also so ein Dutzend fällt mir, würde ich jetzt gefühlt sagen, fällt okay. mir das schon ein. Das
ist schon viel.
Mhm. Ja. Und da, wo die geprobt haben, da habe ich mich dann immer rumgetrieben und habe dann versucht, ein bisschen was abzugucken und habe mich dann fing dann an mit Schlagzeug. Und jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich habe dann irgendwann einen Schulwechsel gehabt und nach dem Schulwechsel war so ein habe ich einen kennengelernt, der hieß Patrick und der hat nur Hardcore gehört. Also der fand Punk sogar richtig scheiße. Und da bin ich so 2 Jahre später so ein bisschen in die Schiene reingekommen. Aber ich war da nie orthodox. Also ich habe selber nicht viel Metal gehört, aber ich hatte viele Freunde, die so Metal und mäßig unterwegs waren. Und ja, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also über Deutschpunk fing es an. Dann wurde daraus Skatepunk. Habe ich jetzt übersprungen. Ich bin immer Skateboard gefahren und habe sozusagen mir lokale Punkbands und so weiter angeschaut. Aber auch alle Konzerte in der Nähe von lokalen Bands eigentlich immer mitgenommen, auch in anderen Städten.
Gibt es da irgendwas, was bei dir noch so an Bands oder an besonderen Konzerten in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war besonders geil? Weil
also das, was ich immer geil fand, war Krombacher Kellerkinder und auch, ich bin immer im Yellowstone gewesen. Ne? Und Dave, den habe ich zwar 15 Jahre nicht mehr gesehen oder so, kann ich mich auch immer noch erinnern. Ich weiß nicht, ob euch was sagt. Und ansonsten, wir haben einmal im Zwischenfall gespielt.
In auch Bochum als Vorband. Ist der, oder? War der Zwischenfall nicht in Bochum?
Genau. Als Vorband von irgendeiner anderen Band. Mir fallen leider diese ganzen Namen nicht mehr ein. Das ist schrecklich. Aber das war auch ganz großartig und auch einmal in Düsseldorf. Also viele verschiedene Sachen, die mir so dunkel noch einfallen und wo man nicht mehr genau weiß, ob man sich wirklich an den Abend erinnert oder nur an die Erzählung darüber. Aber in jedem Fall, glaube ich, war das großartig.
Aber was war das denn damals für dich? So. Dieses Punk-Ding. Also einfach, war das schon auch so ein Ding für eine Selbstfindungsphase? War das irgendwie, weil du hast mitgemacht, weil es gerade alle deine ganze Clique mitgemacht hat? Oder war es eine Abgrenzung auch zu Elternhaus, anderen Leuten, Mainstream? Kannst du das irgendwie noch einordnen?
Das war irgendwie alles davon. Und ihr müsst euch vorstellen, das Besondere war, darauf wurden wir auch immer angesprochen. Das ist auch der Grund, warum es schon sein kann, dass sich Leute, wenn die das jetzt hören, noch daran erinnern können, weil nicht nur ich, also der Schlagzeuger heißt Aladdin und der Sänger von Day by Day heißt Nabil. Und das kommt echt selten vor, dass zwei arabischstämmige, die im Übrigen auch miteinander die ganze Zeit Arabisch gesprochen haben, also ne, das hat jeder dann auch mitbekommen, dass wir, wenn wir wollten, dass keiner versteht, was wir sagen, haben wir dann miteinander Arabisch gesprochen. Das ist allen aufgefallen. Also wie oft kommt das schon vor? Und wir hatten dann auch noch in unserer Clique ziemlich viele aus Bosnien und so. Ich würde sagen, in der Clique war die Hälfte stammten aus einer muslimischen Familie. Ich weiß nicht, ob ihr so viel davon kennt. Also nee, das war echt speziell und egal wo wir waren. Fiel das halt auf. Das heißt, das war schon eine ganz interessante Sache. Aber das hat dann irgendwann schon ziemlich früh, sagen wir mal 14 noch nicht, aber so mit 15, 16 fing das an mit Vegetarier waren alle dann und Vegan auch noch einige und es wurde dann sehr politisch. Wir sind sehr viel auf Demos gegangen. Mhm. Also zwischenzeitlich war ich, ihr erinnert euch garantiert, so zur Jahrtausendwende auch und davor waren die erst hieß es Anti-Globalisierungs-Demos und später globalisierungskritische. Und da waren wir total viel unterwegs. Also irgendwann ist das dann so gekippt, dass wir mehr Pläne gemacht haben, wo wir auf Demos gehen und dann geguckt, welche Konzerte man sich dort anschauen kann, als dass man an den Konzerten sich irgendwas überlegt hat. Aber es gab auch, ich weiß noch ganz genau, nur also als letztes, wir haben manchmal nicht gewusst, was wir im Urlaub machen sollen. Und dann haben wir entweder, ich weiß noch genau, Benelux, an den Benelux-Staaten so eine Tour gemacht, je nachdem, wo welche Konzerte sind. Das war unser Urlaub. Und ich muss dazu sagen, ziemlich begeistert. Das war das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben, war mit Hot Water Music. Also das war sozusagen das letzte, wo ich noch richtig mitgemacht habe. Das war aber dann schon, ich weiß nicht, 2008 oder 5 oder so, sowas um den Dreh. 2005 schätze ich jetzt mal. Da sind wir einfach die ganze Europatour von Hot Water Music hinterhergefahren. Und das war sozusagen unser Urlaub. Und von da an würde ich sagen...
So als Hot Water Music Ultras sozusagen, als Fans. Mhm.
Die haben uns auch immer wieder erkannt und auch dann mit uns darüber geplaudert, warum wir das machen. Und das, aber von da an würde ich sagen, hat es aufgehört. Mhm. Also das war der letzte Paukenschlag. Und es war Protest, aber auch schon, also nicht also Protest gegen Eltern und so ein bisschen, aber überwiegend war es schon sehr politisch. Also wirklich und in jeder Hinsicht politisch. Man sah das einem an und wie gesagt, mit den Demos und das war schon eine Zeit lang, wir haben alle in einer WG gewohnt, also zwei WGs und wir haben eigentlich nur mit Leuten zu tun gehabt, die auch auf so eine Musik standen und so einen Kram gemacht haben. Und das bis zum Anfang des Studiums, also ich würde sagen, man kann es eigentlich ganz gut sagen, meine Tochter ist geboren, da war ich 24 und mit 25, 26 habe ich mich dann so aus der Szene verabschiedet. Aber in der Szene war ich schon richtig drin. Also es war auch so, dass wir mal mit Obdachlosen zusammen einen Abend verbracht haben und dann auch wirklich bei denen uns zu denen hingesetzt haben und dann alles abgesagt haben, was wir eigentlich machen wollten und dann da geblieben sind und so ein Kram halt. Also ich würde schon sagen, man kann es nicht anders benennen, als dass es wirklich sehr deep, sehr stark war. Ich habe auch im Übrigen, weil ihr gerade so viel aufgezählt habt, was ich mache, ich habe die ersten 3-4 Jahre Studium gar nicht studiert. Also ich war manchmal an der Uni und wir haben all den Kram gemacht, von dem ich jetzt auch gerade so erzählt habe. Und
trotzdem ist noch was aus dir geworden.
Ja, also ich finde auch, alle kommen immer mit, wie viele Semester habe ich studiert? Also ich habe 8,5 Jahre, glaube ich, für Studium gebraucht.
Jahre, ne? Das sind dann 19 Semester, noch, sind das dann auch so,
ja. Oder? Ja. Und das klappt auch. Ich rate das auch allen, sich da Zeit zu lassen.
Du hast eben gesagt, dass du hast ja mit Deutschpunk angefangen. Ich will das gerne noch mal so ein bisschen einnorden. Und dann hättest du diesen Kumpel gegeben, der dich ganz stark mit Hardcore infiltriert hätte. Hardcore ist ja ein relativ breiter Begriff irgendwie. Das ist für manche ist Hardcore Hatebreed und für andere ist Hardcore irgendwie Bad Brains. In welchem Spektrum hast du dich da so bewegt, in diesem Hardcore-Spektrum?
Also erstmal kann ich sagen, ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass er mich mit Ignite gepackt hat. Mhm. Aber der hat, was ja so für jemanden, der Punk sowieso mag, ziemlich passt. Aber er hat alles, also alles, die ganze Bandbreite, die man unter Hardcore also fassen kann, war bei ihm so am Start. Und Ignite aber was weiß ich, er hat die ganze Zeit Madball und so ein Kram auch gehört und Slapshot und was der Geier, was hab ich, fand ich auch alles in Ordnung. Mhm. Aber so richtig geil fand ich halt zum Beispiel Bad Brains, so hießen die, ne? Die so ziemlich die einzigen schwarzen Hardcore. Alleine nur, als ich gesehen habe, dass die schwarz sind, fand ich das schon so interessant, dass ich wusste, das muss mir jetzt gefallen. Kann ich mir noch ziemlich dran erinnern. Und ja, das ganze Spektrum, aber gleichzeitig alles das, was man so unter Skatepunk einordnen kann und Und so dieses, das ganze melodische Zeug, das habe ich mir auch reingezogen. Und irgendwann musste man auch Emo-Core hören, um auf die Partys gehen zu können, wo das dann die ganze Zeit lief. Und ja, also so. Aber also das, was ich so in Erinnerung habe, was ich am geilsten fand, war alles so in der, sagen wir mal, wenn man eine Achse daraus machen will, Bad Brains, Ignite und ich muss echt sagen, auch wenn sich das ein bisschen prollig anhört, Sick of It All fand ich sehr geil.
Ja, ist also in Ordnung. Wir reiben uns ja manchmal so ein bisschen an der Relevanz von diesem New York Hardcore. So gerade sowas wie Madball finde ich ja immer so ein bisschen schwierig. Sick of It All geht auch bei mir noch glatt durch. So, dann hast du, wir wollen ja uns ein bisschen sputen, um zu den wichtigen Themen so zu kommen. Dann hast du, kam deine Tochter, du hast irgendwann dann angefangen, auch richtig zu studieren. Mhm. War das dann irgendwie die Phase vorbei? So, it's only a phase?
Nein, also so von der Musik her nicht und von den Freunden auch nicht. Ich war halt nur nicht mehr, also Karriere und Familie war jetzt halt beides ziemlich bindend. Mit den Bands, also zumindest mit Red Griffins hat es auch aufgehört, eher weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber ich glaube, beides ging. Ich würde sagen 2001, schätze ich jetzt mal eins, oder 2002 hat das mit Day by Day aufgehört und 2002, 2003 mit Red Griffins. Meine Tochter ist 2002 geboren, also es gibt schon einen relativ kausalen Zusammenhang damit.
Verstehe. Ja. Du hast gerade gesagt Karriere. Das finde ich sehr interessant, dass du den Begriff so benutzt, weil und offensichtlich hast du eine Karriere gemacht, ne? Du bist jetzt Professor und weltweit anerkannter Experte in deinem Gebiet. Nun ist das, dieses Studium, was du studiert hast, ist jetzt nicht so dieses klassische Karrierestudienfach, wo man denkt, irgendwie so, das studiert man, um damit Karriere zu machen, sondern wann ist das für dich zu einer echten Karriere geworden? So, also dass du sagst, irgendwie, das interessiert mich so, dass ich da das Studium nicht nur so abreißen will und dann irgendwie Sozialarbeiter werden, sondern ich will das auf so ein Next Level heben.
Ja, also ich sag's jetzt mal so, ne? Also ich war echt richtig. Und das ist jetzt nicht einfach, dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ne? Wir waren wild und haben auch Party gemacht und so weiter, ne? Aber es hatte schon eine ernste Seite auch. Und also ich war, ne, Anti-Globalisierungsbewegung dabei, ich war mega antikapitalistisch, ich war total feindlich gegenüber alles, was Uniform getragen hat und so. Und ich habe ja gerade schon, ich weiß gar nicht, ob es bevor wir hier angemacht haben oder nicht. Auf jeden Fall, ich war bei der Bundeswehr und ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, BWL und VWL, als jemand, der Kapitalismus scheiße findet. Und ich fand kaum etwas schlimmer als die Schulzeit und habe auf Lehramt studiert. Jetzt fällt schon was auf, ne? Also ich habe immer das gemacht, was ich scheiße finde. Und das war sozusagen der einzige kleine Move, die einzige kleine Drehung. Es ist gar nicht so eine große Veränderung, sondern einfach nur all das, was mein Leben ausgemacht hat, so als jemand, der ziemlich so in der Szene unterwegs war, zu jemandem, der Wissenschaftler wurde, war einfach nur die Zwischenphase, in der ich alles gemacht habe, alles so genau verstehen wollte, was ich scheiße finde. Ich fand es nicht nur scheiße, sondern bin auch hingegangen. Und dann gab es natürlich auch krasse Zufälle. Also ich wäre ganz sicher kein Soziologe geworden, wenn ich nicht nach Sachsen-Anhalt zur Bundeswehr geschickt worden wäre, in den 90er Jahren. Also hatte dann da zu tun auf einmal mit Vorgesetzten, die ziemliche Nazis waren, und gleichzeitig gab es aber auch Vorgesetzte, die extrem links waren, wie man sich das auch nicht vorstellen würde bei der Bundeswehr. Das war halt die DDR-Armee, ne? NVA stand auch noch überall dran. Das fand ich super spannend. Das erste Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, man muss sich vorstellen, 80er, 90er, ne? Da war ich der Moslem, der Araber oder sonst was. Das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass ich Deutscher bin, war in Sachsen-Anhalt. Aber das haben die nicht nett gesagt, sondern haben gesagt, du scheiß Wessi. Aber das zeigte schon, dass die mich voll als Deutschen, als Westdeutschen wahrgenommen haben. Das waren übrigens die netten linken Leute, die mich irgendwann voll ätzend fanden, weil ich so Wessi-mäßig drauf war. Und ja, ich habe das dann halt so gemacht und ich glaube, dadurch hatte ich halt einen speziellen Blick. Also die Sachen jetzt, ne, und das, was glaube ich klar ist, als Migrantenkind, als Kind in einer syrischen Familie, habe ich auch so einen gewissen Blick gehabt auch für Fragestellungen. Ne? Also ich würd sagen, die Karriere lag nicht daran, dass ich, was so die Methodik angeht, ein besonders guter Wissenschaftler bin, sondern was die Fragenstellung angeht. Und die hat sehr viel mit der Biografie zu tun. Das kann man gar nicht richtig lernen. Da gibt's es gibt keine kontrollierte Form der Fragenstellung. Und das ist natürlich, wenn du vorstellst, Punk, auch noch ein Punk, der dadurch, dass er ja total viel Connection hatte zu türkischen und arabischen Kids, der eigentlich ein Riesennetzwerk in der Hip-Hop-Szene hatte, selber aber Hip-Hop scheiße fand oder nicht, überhaupt nicht toll fand und die ganze Zeit mit Punks unterwegs war, wo eigentlich alles nur, man muss echt sagen, fast nur gut bürgerliche Kids ohne irgendeinen migrantischen Background waren, dann war es in Ostdeutschland und so. Also wenn du das alles so zusammennimmst, ist das echt ein krasser Gewinn dafür, in alle möglichen Phänomene so zu drehen, dass daraus eine spezielle Frage wird, die andere so nicht stellen. Also ich glaube, das Einzige, worin ich besser war als andere, war im Stellen von Fragen und nicht im wissenschaftlichen Arbeiten. So, das war jetzt der Versuch
für dich gleich
zu Wissenschaftler.
Ja, es klingt erstmal rund auf jeden Fall, aber war für dich gleich klar? Ich meine, du hast dann, also von dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium wusste ich nichts tatsächlich, aber dann, wie das andere war ja Pädagogik, Arbeitswissenschaft, Politik, Wirtschaft war alles mit dabei, Soziologie, du warst dann ja erstmal Berufsschullehrer, ne? Das heißt, das ist ja erstmal so eine Sache, kann man danach machen, ne? Aber wann wurde denn für dich klar, dass du noch mehr machen willst? Also hast du da schon gesagt, das ist so ein bisschen so Praxiserfahrung, die du haben willst, um das zu machen, was du jetzt machst, nämlich wirklich so mehr oder weniger rein wissenschaftlich, zumindest offiziell oder in rein wissenschaftlichen Strukturen zu arbeiten, wobei du ja auch immer wieder das ja auch sozusagen in die Populärkultur bringst, so habe ich so das Gefühl, ne? Aber ist das ein Masterplan so ein bisschen gewesen oder ist das alles so einfach so passiert?
Masterplan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal so, nach dem Referendariat, nach den ersten 2 Jahren, habe ich schon gemerkt, dass das nicht so ganz mein Ding ist und dass es nicht, dass ich auch nicht gerade überdurchschnittlich gut bin als Lehrer. Und direkt das Referendariat, also das zweite Staatsexamen hatte ich noch gar nicht in der Hand und habe mich wieder zurück zur Uni orientiert. Bin dann zwar danach noch weitere 4 Jahre im Schuldienst geblieben, aber habe schon alles so, habe auch in einer Uni dann gelehrt in Bochum und an der Doktorarbeit dann rumgewerkelt. Das lag einfach daran, ich habe meine Abneigung gegenüber dem Lehrerberuf, dem Lehrerstand verloren, aber fand es jetzt nicht so gut zu mir passend und ich habe auch gemerkt, ich bin darin nicht so gut.
So, dann aber irgendwann.
Na gut, aber du. Lehrer sein, gut, das kann ich jetzt nicht überprüfen, denn wie gut oder schlecht du als Lehrer warst, was mir nur in der Vorbereitung aufgefallen ist, dass du schon sehr gut im Vermitteln und Erklären dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse bist. Wissenschaft leidet ja häufig darunter, zu akademisiert zu sein und leidet häufig darunter, sich in einer eigenen, auch in einer eigenen Sprachwelt zu bewegen, weil zu viel Fachtermini benutzt werden, die gar nicht, ich sag jetzt mal, beim normalen, nicht wissenschaftlichen Menschen ankommt. Mir ist bei dir aufgefallen, dass du ein unglaublich guter Erklärer bist. Das, was du in deiner Wissenschaft, die Erkenntnisse, die du aus deiner Wissenschaft gezogen hast, in einfachen, klaren und auch sehr anschaulichen, spannenden Darstellungen zu vermitteln. Deshalb möchte ich das jetzt so mal mit einem kleinen Sternchen versehen, ob du wirklich auch so ein schlechter Lehrer bist. Denn können wir vielleicht mal an die Seite legen und dann das am Ende dann nochmal ausschnapsen. Aber gut erklären kannst du Dinge definitiv, wie wir auch jetzt ja schon ein bisschen mitgekriegt haben.
Aber das haben. Hat echt damit zu tun, also mit, und das sagen tatsächlich Soziologen, Kollegen, sagen das so, ne, mit Street Credibility, weil die halt auch mitkriegen, dass ich anders an die Sachen rangehe als so die üblichen Ordinarien. Und aber gleichzeitig, das ist, ich finde es selber sehr, sehr irritierend, dass das so auffällt. Es ist nicht, wie du glaube ich jetzt glaubst, dass ich das erkläre jetzt für die Öffentlichkeit und mein wissenschaftliches Ich arbeitet ganz anders, sondern abgesehen von meiner Doktorarbeit sind die, und das sind immerhin mittlerweile jetzt 10 Bücher seit diesem Jahr, und nur die Doktorarbeit, da wusste ich, das muss jetzt anders gemacht werden.
Damit es den Regeln entspricht sozusagen. So ist es.
Ja. Und weil ich unbedingt die Bestnote wollte, damit das mit der Karriere weitergeht. Aber die anderen 9 Bücher würde jeder Mensch verstehen, der es verstehen möchte und sich Mühe gibt und überhaupt in der Lage ist, 200 Seiten zu lesen, dann kann man das verstehen. Und wenn ich Vorträge auf rein wissenschaftlichen Kongressen habe, dann ändere ich da auch nicht viel dran. Da kommen natürlich 2, 3 Fachbegriffe, die man wirklich braucht, damit es schneller geht. Aber tendenziell würde ich sagen, auch da würdet ihr mich verstehen. Glaube ich wirklich. Also das ist wirklich eine andere Herangehensweise. Ich finde auch, wenn es noch eine andere kleine Sache. Es gibt diese philosophische und auch politische Tradition amerikanischer Pragmatismus. Damit habe ich mich erst beschäftigt, um irgendwie ein gutes Argument zu finden, warum das, was ich mache, schlau ist. So, ne? Das war also so herum, de facto. Aber man kann es anders erzählen, weil der amerikanische
Pragmatismus... Reverse Engineering
genau sozusagen. Genau so ist es. Genau, ja. So ist es. Und amerikanischer Pragmatismus heißt, wenn du es nicht schaffst, in 10 Minuten einem normalen Menschen deine geile Idee zu erklären, ist sie nicht geil. Jetzt mal so, ne? Auf Aladdin-Sprache übersetzt. Und so in etwa sehe ich das auch. Wenn es nicht klappt, dann ist es Mist. Und deshalb das erfolgreichste Buch, was ich bisher hatte, geschrieben hat, das Integrationsparadox, ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil ich das wirklich mal ernst gemacht habe. Da war meine Tochter 14 und ich habe so lange den Text verändert, bis sie das nicht nur verstanden hat, sondern auch noch interessant fand. Und so wird dann ein Bestseller draus. Und also das heißt, ich versuche das immer weiter zu treiben. Habe ich vergessen zu sagen. Und gleichzeitig haben das Kollegen von mir gelesen und die dürfen das nicht zu trivial und zu vereinfachend finden.
Genau, die Frage wollte ich gerade stellen. Gilt diese Vereinfachung denn unter euren Kollegen nicht auch denn als so ein bisschen trivial? Das wäre genau die Frage, hat sich mir aufgedrängt, ob das sozusagen so ein bisschen so Popkultur ist in Wissenschaft, so ein Crossover Popkultur und Wissenschaft.
Das ist leider so. Aber das ist, was heißt leider? Das ist, muss es wahrscheinlich geben. Ich sag mal, 1/3 finden das ganz schrecklich, wie ich das mache. Und die anderen 2/3 finden es, glaube ich, ganz cool. Also ich habe selbst von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie einen Preis bekommen dafür. Aber klar, da haben nicht 100% für mich gestimmt. und so würde ich das jetzt sehen. Das ist 1/3 findet das ganz schlimm. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Deswegen werde ich auch nie Vorsitzender des Vereins werden oder sonst irgendwie was. Das muss ja auch nicht.
Ich würde gerne mal kurz zum Thema, du bist dann irgendwann tatsächlich ja im Abteilungsleiter in einem nordrhein-westfälischen Ministerium geworden. So,
und die jetzt, schwarz-gelbe Regierung, ja.
Wollte gerade sagen, dann auch noch, war nicht Armin Laschet dein Chef, ne?
Armin Laschet und Joachim Stamp, genau.
So, und jetzt sehe ich aber, dann ist da der punk-sozialisierte Aladdin aus Recklinghausen und irgendwann kommt jemand an und sagt, mach doch mal Abteilungsleitung im Ministerium. A, war dir sofort klar, mache ich, habe ich Bock drauf, kann ich. Und B, wie verkrustet sind Strukturen in so einem Ministerium, so wie ich mir das vorstelle? Oder ist das eigentlich doch relativ locker? Man hat da als Abteilungsleitung relativ viel Gestaltungsspielraum.
Ich musste noch eine Frage noch dazu schießen, und zwar, ist dir das einfach so angetragen worden oder hast du dich darauf beworben, auf diesen Job?
Nee, darauf hätte ich mich niemals beworben. Also das war wirklich so, dass ich angesprochen wurde. Aber jetzt ist das spannende Punkt. Ich wurde angesprochen von einer Staatssekretärin, Serap Güler. Das heißt, das muss man immer wissen. Armin Laschet ist der erste Ministerpräsident gewesen, der eine türkischstämmige Gastarbeitertochter halt da in eine hohe Position gebracht hat. Und sie kannte mich, ich kannte sie gar nicht, aber sie kannte mich halt durch meine Arbeit und hat sich dann mit mir getroffen. Und dann habe ich auch noch den stellvertretenden Ministerpräsidenten getroffen und dann haben die mir das angeboten. Ne? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht, dachte erst, nein, was willst du dir so einen Stress antun? Und dann haben wir ein bisschen weiter, also uns nochmal getroffen und ein paar Sachen ausgetauscht. Und da habe ich gemerkt, also für gut, also wenn es um eine gute Sache geht, bin ich Söldner. Also es ist völlig wurscht, ob das CDU oder FDP oder sonst was ist. Und man hat echt gemerkt, dass die ganz offen sind für neue Sachen. Ich habe auch in den Koalitionsvertrag geguckt, da stand gar nichts drin. Das ist ganz gut manchmal, ne? Also wenn da nichts drin steht, dann kannst du praktisch da neu gestalten. Und dann haben wir uns einfach immer zusammengesetzt, tatsächlich die erste gemeinsame Sitzung in der Dortmunder Nordstadt gemacht, mit Ministern und Staatssekretären und so. Und ja, und dann versucht da ein bisschen was zu reißen. Also ich war mir nicht sicher, ob ich das gut kann, aber dass das irgendwie schon klappen wird, war mir schon klar. Und dann habe ich gesagt, probierst es mal aus. Und das hat echt sehr gut geklappt. Das hat auch Spaß gemacht. Es ist so, dass Ministerien, das sind echt so Strukturen, die deren Funktion ist, dass die Dinge stabil laufen und dass es am besten immer einen ähnlichen Rhythmus hat. Also das ist so sozusagen deren Funktion. Und wenn man das weiß, kann man damit aber arbeiten. Also ich fand das nicht übel. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, als Corona startete, habe ich direkt Bauchschmerzen gehabt, weil dann war klar, dass Ministerien das nicht hinkriegen. Diesen Modus. Und deshalb braucht man auch, also Regierungen brauchen immer, sobald eine krasse Krise ist, brauchen die Taskforces und Arbeitskreise und Expertenräte. Weil das, was Ministerien so gut können wie niemand sonst, ist sozusagen das Normale so zu verwalten, dass es funktioniert und berechenbar ist und so weiter. Und je stärker die
Abweichung ist... Also mit so einer Langsamkeit auch so ein bisschen.
Genau, genau. Mhm. Und das, was ich jetzt zum Beispiel... Ich war ja nicht einmal zwei Jahre, nicht ganz zwei Jahre da, wobei ich danach noch weitergemacht habe, aber nur noch für einen Bereich. Mhm. Und vorher waren es ja acht Referate, für die ich zuständig war. Wenn man das richtig... plant, und ich habe tatsächlich die ersten drei Monate kaum was gemacht, also kaum was Sichtbares gemacht, sondern nur geplant, wie kriegt man jetzt die Struktur so berücksichtigt, dass man ein paar Veränderungen anstoßen kann, dann kriegt man so ein Ding schon bewegt. Man muss halt nur wissen, entweder man will die Strukturen ändern oder man will bestimmte Dinge in die Wege leiten. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das sind man kriegt nicht beides gleichzeitig. Deswegen habe ich ein halbes Jahr volle Kanne mich darauf konzentriert, die Strukturen ein bisschen zu ändern und danach Gesetzestexte und Erlasse und Budgets und so weiter mich darum gekümmert. Und als das dann alles ganz gut geklappt hat, bin ich abgestiegen und meine Nachfolgerin muss das jetzt alles umsetzen, was da so in die Wege gebracht wurde.
Macht die das gut?
Sie macht das sehr gut. Sie macht das sehr gut und sie hat halt nur Pech gehabt. Ich bin gegangen und dann kam direkt die Corona-Situation da. Ne? Das ist natürlich aus dem Ministerium heraus nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber die macht das gut. Und ganz viele Sachen, die wir Ende 2018 entschieden haben, starten jetzt. So langsam ist es halt. Ne? Also
kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, so die großen Achievements, die Dinge, die du da so platziert hast, auf den Weg gebracht hast?
Ich erzähle nur zwei Sachen, ne? Also weil es sind ja acht Referate, jetzt könnte ich acht Sachen erzählen. Weil
die reichen zwei, reichen uns, ja.
Nur zwei, die ich so ein bisschen besonders finde. Das eine ist, wie man mit der Religionsgemeinschaft der Muslime arbeiten kann, weil wir eine historisch gewachsene Koppelung zwischen Staat und den Kirchen haben. Und das ist durch Staatskirchenrecht und so weiter, durch die Verfassung geschützt. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man muss ja irgendwie es schaffen, dass es dann gleichgestellt ist mit den anderen Religionsgemeinschaften. Und Muslime organisieren sich normalerweise nicht. Die haben da keine Tradition für. Und in Deutschland kann man ohne eine Rechtsform und ohne eine richtige Organisation, der Staat kann nur mit Organisationen kommunizieren, Muslime organisieren sich nicht. Und interessant übrigens, Muslime, die organisiert sind, sind entweder Sekten oder gehören die Organisation Staaten. BTIP zum Beispiel, das ist eine türkische Regierungsorganisation und andere sind Sekten. Also wenn sich Muslime organisieren, sind das entweder skurrile Dinger, ne, oder sie sind staatlich. Also entweder von Ägypten oder Türkei oder eben Marokko und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem. Ne? Aber gleichzeitig, der deutsche Staat braucht das. So, und um damit zurechtzukommen, haben wir eine Koordinierungsstelle geschaffen und die arbeitet bis heute. Und ich glaube, wenn man, und das ist ein bisschen das Anstrengende, was viele Politiker auch anstrengend fanden, die wollten, dass jetzt schnell eine Lösung kommt. Und ich glaube, man braucht so eine Koordinierungsstelle, in der dann ganz viele sich beteiligen können, damit man eine Krücke schafft, weil dass wir die Verfassungen ändern, die Landesverfassung und die und das Grundgesetz ist unwahrscheinlich. Deswegen brauchte man so eine Krücke. Und diese Krücke, dafür muss man die Parteien im Landtag überzeugen und man muss die muslimischen Gruppen überzeugen. Und weil das so mühsam war und ich dann gegangen bin, leite ich bis heute diese Koordinierungsstelle. Weil wenn du einmal das Vertrauen aufgebaut hast und das alles weiß und so weiter, dann ist es schwierig, das abzubauen. Also ich bin ehrenamtlicher Beauftragter für diese Koordinierungsstelle, in der 200 muslimische Organisationen, also nordrhein-westfälische Organisationen da drin sind. Das heißt, immer wenn es was zu kommunizieren gibt, müssen 200 verschiedene Personen, die selber noch unter sich Strukturen haben, das dann so absprechen. Und ich glaube, wenn man den Weg geht, 5 bis 10 Jahre, hat man das Problem gelöst. Aber das so lange dauert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das andere ziemlich Interessante, was gemacht wurde in meiner Zeit, ist die Feststellung, dass Bund, Länder und Kommunen nie zusammengearbeitet haben in der Migrations- und Integrationspolitik und EU auch noch. Es sind also 4 Ebenen. Und deswegen gibt es Doppelstrukturen und es gibt Lücken. Es ist völlig durcheinander. Es kann auch niemand genau sagen, wer was macht. Das ist in anderen Politikfeldern nicht so chaotisch. Das ist das eine Problem, also jetzt wissenschaftlich ausgedrückt, ne, vertikal völliges Durcheinander und horizontal auch. Das Sozialministerium macht was, ne, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik ist Integrationspolitik. Bildungspolitik ist auch Integrationspolitik. Wohnungspolitik ist auch Integrationspolitik.
Ne? Also Chaos-Theorie aber doch, oder?
Bitte?
Chaos-Theorie dann aber doch,
oder? So ziemlich, genau. Also ja. Horizontal, vertikal, total chaotisch. Dann darf man nie über Erfolge sprechen, weil selbst wenn was erfolgreich war, am liebsten würden die Leute gar nicht darüber reden. Migration hat man ja mitgekriegt, jetzt beim Wahlkampf, als gäbe es das Thema gar nicht. Mhm. Versucht man es auszusparen. Und wenn man das so sieht, war für mich klar, also ich habe wirklich versucht, mehrere Monate, und ich lese gerne und versuche gerne, komplizierte Probleme zu bearbeiten. Aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, das kriegst du nicht auseinandergefrickelt, weil keine Stelle weiß, was die andere macht. Und weil erst war mal ein Plan zu gucken, wie ist eigentlich genau die Lage. Und das habe ich mittendrin abgebrochen, weil mir klar war, das wird nie fertig. Und deswegen haben wir dann das Konzept in Nordrhein-Westfalen entwickelt, kommunales Integrationsmanagement, heißt es dann jetzt. Nämlich, dass vor Ort man nur für seine Stadt das regeln soll. Zentral aus Düsseldorf.
Alle, die dabei sind sozusagen.
Genau, die müssen dann halt gucken, vertikal und horizontal, ne, dieses Verflechtung, die kann man vielleicht vor Ort, die kann man sehr sicher vor Ort in meiner Stadt entfrickeln. Ne? Aber das kriegst du nicht aus Düsseldorf hin. Das war einfach unmöglich. Und das ist daraus gewachsen, dass wir sozusagen Ressourcen vom Land an die Kommunen abgegeben haben, aber mit einem bestimmten spezifischen Auftrag. Und das ist jetzt auch im Gesetz, im nordrhein-westfälischen Gesetz verankert. Das Budget steht jetzt, das ist also auf Dauer gestellt, das ist nicht mehr nur ein Projekt. Also da hat sich wirklich Gesetzestext und Strukturen dadurch geändert. Aber daraus, das wirklich aus einer Erkenntnis heraus. Das fand ich sehr interessant. Dieser Prozess war wirklich, dass Wissenschaftler, verschiedene Landtagsfraktionen auch, Minister und nicht nur ich alleine, ich habe auch andere Wissenschaftler involviert, damit ich, falls ich was übersehe, das mache ich immer. Und dann hat man wirklich sich dazu entschieden, an allem, was man vorher gedacht hat, nicht mehr festzuhalten. auch an allem, was man vorher so für Pläne hatte, sondern nee, da so geht's nicht. Und totalen U-Turn gemacht und das ist zum Beispiel jetzt das, was jetzt startet. Könnt ihr euch mal merken, kommunales Integrationsmanagement, das ist etwas, glaube ich, was in Zukunft eine immer größere Rolle spielt.
Gut, wir müssen jetzt einen harten Cut machen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, aber...
Ihr müsst euch genau überlegen, was ihr mich fragt. Ich antworte viel zu lang.
Wir haben da überhaupt nichts gegen. Den Übergang, den ich versuche jetzt, ist folgender. Also Veränderung ist ja was wir jetzt hier, also die meisten Leute, die sich irgendwie in dieser Subkultur bewegt haben, das geht ja oft auch einher mit Kritik an bestehenden Verhältnissen. So. Jetzt ist es natürlich, das heißt, wir wollen alle Sachen verändern. Manche legen sich karrieremäßig ins Zeug, so wie du, und schaffen das dann auch tatsächlich mit irgendwann der Erkenntnis, es geht nicht von heute auf morgen, die Revolution dauert noch ein bisschen. Dann mache ich halt erstmal kleinere Sachen, und ich weiß, dass sie lange dauern. Wir haben jetzt hier so mit 50 plus Menschen gesprochen, für die natürlich auf individueller Ebene dieses ganze Punk-Hardcore-Ding total eine große Bedeutung hatte. Ne? Das ist ja auch, wie bei dir ja auch, es ist total aufgeladen mit Werten, mit Moral, mit irgendwie, wir machen Sachen anders, wir sind vegan, vegetarisch, wir sind antisexistisch, antirassistisch, alles XY. Jetzt ist die Frage zu deiner soziologischen Sicht auf die Sache. Also spielt das überhaupt in so einer Gesellschaft eine Rolle oder ist das einfach nur so ein Spielfeld für im Zweifelsfall, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, für so Mittelklasse Jugendliche? Oder ist das irgendwas, was eigentlich auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat? Da bin ich mir nämlich total unsicher und da würde ich gerne wissen, wie du das siehst.
Ja, also ich wäre mir da auch unsicher, aber unsicher heißt nicht nein, also und auch nicht ja, ne? sondern das Problem ist, und das dabei habe ich ja selber auch viel nachgedacht in dem vorletzten Buch Mythos Bildung, gibt es ein ganzes Kapitel dazu, wie man Armut und Wohlstand und Bildungsnähe und so weiter, ne, wie man das eigentlich an Jugendsubkulturen erkennen kann. Und da wird Punk als sozusagen die Oper für jüngere Leute dargestellt. Und zwar nicht nur so aus Spaß. Also du musst dir so vorstellen, ich meine, was ist mit der Musik los? Das ist Musik, zu der man im herkömmlichen Sinne nicht tanzen kann. Man versteht auch nicht, worum es in den Texten geht. Also man muss sich damit beschäftigen. Die eigentliche Funktion von Musik ist eigentlich, dass man dazu tanzt. Und idealerweise ist es jetzt nicht anstrengend, sondern man, ne, und wenn du dir anschaust, die ideale Musik für Leute, die so drauf sind, ist Rap-Musik. Dafür musst du nicht einmal singen können. Typischerweise, zumindest bei vielen Songs, checkst du nach einmal Refrain hören, beim nächsten Mal weißt du, was zu tun ist. Ne? Also ist ja fast schlagermäßig. Und die Musik ist eindeutig zum Tanzen. Also ist Tanzen, Singen oder Sprechen wunderbar. Und bei Punkmusik ist halt total in der Hinsicht total kompliziert, wenn man die Funktion sich reinzieht. Ne? Dann guck dir einfach nur an, Männer und Frauen sind ähnlich angezogen. Wenn du das mit Rap, Hip-Hop vergleichst, ne, es gibt ja unfassbar keinen krasseren Kontrast. Bei Punk ist jedes Statussymbol ein großes Problem. Ne? Also man versucht ja, selbst wenn die Leute Statussymbole hätten, muss man die verstecken. Also das sind die größtmöglichen Kontraste. Ich könnte jetzt ganz viele Sachen durchgehen. Und das ist im Prinzip meine Erklärung dafür, warum Kinder und Jugendliche, die in echt prekären Lebensverhältnissen aufwachsen und besonders Migrierte, die in prekären Lebensverhältnissen aufwachsen, weil bei Migrantenkinder haben einen größeren Druck für Statussymbol. Die Eltern haben ihre Heimat verlassen, dann ist es total, sind Statussymbole total wichtig. Das ist ja, glaube ich, nachvollziehbar für Migranten nochmal besonders stärker. Und deshalb haben wir da ein Problem. Also haben wir da wirklich ein Problem. Und man kann es auch noch mal jetzt mal von der Musik abheben, wenn man sich anschaut, dass die ganze Punk-Hardcore-Szene eigentlich so eine Szene ist, die eben gesellschaftsverändernd, zumindest vom Selbstbild, ne, gesellschaftsverändernd sein will. Genau. Das Problem ist nur, die Gesellschaft verändern wollen Jugendliche erst, wenn es ihnen ganz gut geht. Also erst musst du sozusagen alles Existenzielle muss safe sein und dann kommst du überhaupt auf die Idee, dass es anders sein soll. Wenn du dir anguckst, was ist Rap-Musik? Rap-Musik heißt überhaupt gar nicht, dass wir eine andere Gesellschaft wollen, sondern dass ich eine andere
größtmöglicher eigener Nutzen erstmal.
Genau. So, ne? Eine Veränderung der Position in der Gesellschaft. Mhm. Also ich will aufsteigen und nicht eine andere Gesellschaft. Also man muss den Luxus sich erlauben können, eine andere Gesellschaft haben zu wollen. Und das habe ich jetzt als an Rap und ich meine jetzt mit Rap nicht populären Rap und mit Punk auch nicht populären Punk, sondern die Szene. Mhm. Ne? Also an Punk und Hip-Hop so gezeigt, historisch. Ne? Weil man ja irgendwo auch erklären muss, warum die sehr konservative und zum Teil auch also wirklich sehr konservative Szene, Hip-Hop, so divers ist und warum die so progressive Szene so weiß ist. Ne? Und da steht zum Beispiel in der Forschung zu Punk in den USA immer in Fußnoten, wir wissen nicht genau warum und so. Ne? Und da habe ich halt sehr viel mich mit beschäftigt. Und der Nutzen, den man daraus hat, den kann man jetzt geil übertragen auf Fridays for Future. Das ist das im Prinzip, wo ich die letzten 2-3 Jahre auch in vielen Interviews und Texten und so weiter, weil die Gesellschaft ändern, wie das Fridays for Future möchte, dafür musst du gern, das ist nochmal eine Schippe, noch jetzt im nicht böse gemeint, eine noch elitärer als Punk jemals war. Also das, was die da wollen. Deswegen ist es echt crazy, dass auch insgesamt viele gedacht haben, dass diese Generation das möchte. Die Studien heute zeigen sehr gut, dass nur ein Drittel der unter 30-Jährigen Fridays for Future mäßig drauf ist. Nur ein Drittel. Also das ist immer noch mehr als jemals Punk waren in einer Generation.
Würde ich sagen, ja.
Aber es ist die Minderheit ihrer eigenen Generation. Das muss einem nur klar sein.
Klar.
Und gleichzeitig muss man sehen, dass die FDP nirgendswo so nah an den Grünen dran ist, wie bei den Jungen. Und das ist total plausibel. Das ist ganz, ganz plausibel. Also FDP und Grüne symbolisieren, wenn man so will, Punk und Rap. Also auch wenn auf eine skurrile Art und Weise. Also ihr wisst, wie ich es meine. So. Und jetzt, also was bedeutet das so verändernd? Ich sehe schon ziemlich viel, was sich verändert. Also beispielsweise alle Lehrer und Lehrerinnen in meiner Schulzeit. Man muss dazu sagen, viele Schüler haben gesagt, Punk ist Lehrermusik.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Aber natürlich nicht für alle, aber die Lehrkräfte, denen man auch noch ein bisschen angesehen hat, dass sie mal Punks waren, die ändern den Schulbetrieb. Also wenn du das jetzt so sehen willst, ne? Oder die Leute, die von 500 vielleicht 10 im Ministerium, ne? Von 500 Mitarbeitern im Ministerium so 10, die haben auch eine andere Note gesetzt. Und wenn die in einer bestimmten Position sind, hilft das was. Und noch krasser an den Unis, die ganzen Hochschullehrer, Profs und Professorinnen, die aus der Szene kommen oder aus anderen Interessanten, die haben echt einen ganz krassen Kulturwandel gebracht. Das heißt also, ich bin ziemlich überzeugt, dass man mit so einer Subkultur nicht per se irgendwas ändert, sondern nur entweder so wie Fridays for Future so öffentlich aggressiven Druck ausüben, dass andere was ändern. Die ändern ja gar nichts, sondern andere ändern es dann. Oder halt durch so biografisch, die ganzen Leute sind ja jetzt sozusagen, ne, wie die auch bei euch hier zu Gast waren, zwischen 40 und 55 oder so, ne?
Schätze ich jetzt mal.
Ja, genau. Sind alles Teenies hier bei uns.
Bitte?
Nein, sind alles Teenies hier bei uns. Leute.
Ja, und darüber halt, darüber ändert sich schon was.
Also sprich sozusagen, ganz kurz, Christopher, also nur um das nochmal so, das heißt irgendwie, diese Szene oder wie auch immer, ne, also eine progressive Szene, per se ändert nichts, aber dadurch, dass die Leute die Werte in sich nehmen und das dann in Strukturen bringen, wo sie auch mehr Einfluss haben, sprich in Universitäten, an Schulen etc., Ministerien, dann hat es durchaus natürlich was Positives, weil das ja im Zweifelsfall progressive, gute Werte sind, die ja auch inzwischen ja auch viel mehr sozusagen, also die ganze Diversität, und du hast in vielen anderen Interviews auch schon drüber gesprochen, wie sehr sich ja auch tatsächlich Gesellschaft in den letzten 20 Jahren verändert hat, so, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch was vielleicht damit zusammenhängen kann, wenn man es dann doch positiv sehen. Aber Ja, okay, Christopher wollte.
Ja, aber wollte ich nämlich sagen, ganz großes
Aber.
Du schilderst jetzt hier, du sagst jetzt hier, Sachen verändern sich in eine positive Richtung, ist ja im Grunde das, was du damit auch so andeutest. Aber gleichzeitig haben wir jetzt hier eine Situation, sowohl in Deutschland als auch weltweit, dass in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 5 Jahren, ist ein gefühlt die Menschheit auseinanderbricht. Wir haben hier da hast auch du viele interessante Sachen schon gesagt, wir haben sowohl in Deutschland eine massive Spaltung, die ist, aber es gibt auch in Amerika, es gibt diese, es gibt auf der ganzen Welt gefühlt, sind die Verrückten, haben ein lauteres Organ in den letzten Jahren. Die sind schamloser, sind aggressiver, radikalisieren sich stärker und die Differenzen, die geistigen, politischen Abstände werden gefühlt, sind in den letzten Jahren von nun, das verändert sich in eine gute Richtung, sind gefühlt größer geworden.
Es fühlt sich krasser an irgendwie, zum Teil.
Ja, es fühlt sich krasser an. Und zwar ist, ja. Und jetzt komme ich nämlich zu meinen ganz, meinen Kernfragen für dich eigentlich. Mhm. Vielleicht könntest du, bevor wir da die Fragen beantwortest, ich habe es in einem anderen Podcast mit dir gehört, wie du sehr anschaulich, ich war mal, glaube ich, 3 oder 4 Gründe, die du genannt hast, die zu dieser Spaltung geführt haben, zu diesem Auseinanderdriften. Aber die Kernfrage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, erstens, ist die Situation, die wir in der Welt heutzutage haben, die wir in Deutschland haben, aber auch die wir in der Welt haben, ist das eigentlich nicht so eine Situation, aus der ganz schlimme Weltkriege entstehen? Weil wir hier so ein Pulverfass haben, das sich immer weiter so fortsetzt und entstehen dadurch große Kriege, erstens. Und zweitens, wie kriegen wir das Ruder nochmal rumgerissen?
Also die erste Frage.
Also ganz einfache Fragen jetzt.
Ja, die erste Frage ist die üble, ne? Weil rumgerissen kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube nicht.
Jetzt fang erst mal an und wenn du dich warm geredet hast, vielleicht findest du dann im Paralleldenken zur Lösung.
Glaube nicht. Aber ich würde nicht über Kriege sprechen.
Was entwickelt sich daraus, wenn das jetzt immer so weitergeht?
Also wir haben schon eine spezielle Situation. Ich versuche es jetzt so kurz wie möglich, aber dass man die Widersprüchlichkeit erkennt. Ne? Ich würde sagen, wir haben die Situation, dass es super gut läuft, tendenziell richtig gut läuft. Und weil es so gut läuft, passieren bestimmte, also gibt es echt krasse Krisen. So würde ich es nicht. Ich würde nicht über Kriege sprechen, sondern über Krisen. Und diese Krisen haben jetzt offenbar eine Form, dass die andauernd kommen Krisen und die gehen nicht mehr weg. Das ist ja gerade unser Problem. Es kommen andauernd Krisen und die hören nicht mehr auf. Und also Krisen kommen und gehen nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, tatsächlich, ähnlich wie viele Soziologen, nicht viele, aber schon einige, würde ich sagen, dass es eher auf einen Epochenwandel hindeutet. Also alles, was jetzt gerade passiert, deutet nicht darauf hin für mich, dass es einen Krieg geben muss oder so, sondern dass es einen Epochenwandel gibt.
Was heißt das Epochenwandel? Was ist ja, ein Epochenwandel?
Ja, so wie Renaissance oder Moderne und so weiter, ne? Also dass wir sozusagen dass man in 50 Jahren sagen wird, die 10er und 20er Jahre, da ist eine neue Gesellschaft entstanden oder ein neues Grundproblem in der Gesellschaft, in der Gesellschaft oder in der Welt. Und ich bin da ziemlich von überzeugt, dass es darauf hinausläuft, weil wir eigentlich alles erreicht haben, was man erreichen wollte. Wir haben eine offene Gesellschaft, Frauen haben so viel Teilhabe wie noch nie, alles ist femininer geworden, weiblicher geworden. Es gibt auch nicht mehr so eine Heteronormativität, sondern wir sprechen darüber, wie es ist, dass Sexualität total kompliziert ist und darüber wird gesprochen, das wird kleine Kinder checken das mittlerweile schon und. Immer mehr schwarze Menschen, Muslime und so. Eine offene Gesellschaft, wie sie Popper sich nicht hat vorstellen können in der Realität. Ne? Popper und die anderen Vordenker der offenen Gesellschaft. Mit dem Ergebnis, dass wir die Situation haben, dass diejenigen, von denen du gesprochen hast, die lauter werden. Die werden deshalb lauter, weil sie die Minderheit sind. Und die waren noch vor 40 Jahren die Mehrheit. So gut ist die Entwicklung de facto gewesen. So würde ich es beschreiben. Das heißt, alles, wofür Punks wurden in den 80ern, ist doch gar nicht mehr da. Warum sollte man denn heute Punk werden? Man muss sich was Neues überlegen. Ne? Und das fällt selbst Jugendlichen relativ schwer, weil so viele Sachen sich verbessert haben. Also wer irgendwie sagt, dass irgendwas außer dem Klima und der Musik früher besser war als heute. Also außer Musik und Klima fällt mir nichts ein, was früher besser war als heute. Alles ist besser geworden mit dem Ergebnis, dass eine Minderheit, aber eine große Minderheit, in jeder Gesellschaft ist das eine große Minderheit, wehrt sich dagegen, sehr aggressiv. Und die Mehrheit, die jetzt die offene Gesellschaft hat, empfindet eine Sinnlosigkeit. Also weil ja die letzten Jahrzehnte, wenn nicht sogar zwei Jahrhunderte, wollte man ja genau dahin, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir da. Und so, und jetzt haben wir die Situation, der große Soziologe Sigmund Baumann, vor ein paar Jahren gestorben, hat in seinem letzten Buch das so beschrieben, also jetzt anders gesagt, aber in meinen Worten, dass wir erstmals in der Geschichte die Situation haben, dass die Zukunft, und das hat Christopher ja gerade so formuliert, ne, die Zukunft steht für Horror. Und bisher stand die Zukunft immer für Hoffnung. Und wenn man Hoffnung hat, erträgt man Scheiße. Wenn man aber keine Hoffnung hat, erträgt man nicht einmal den Wohlstand. Und das ist die Situation heute. Das heißt, und deswegen Epochenwandel. Entweder es kommt zu Krieg und zu schlimmsten Dingen, was du gerade vermutet hast, oder wir lösen das und müssen dann aber eine neue Gesellschaft entwerfen. Und das ist auch der Grund, warum es für mich hochplausibel ist, dass so viele Leute nach neuen Visionen und neuen Grundideen...
Und nach einfachen Antworten teilweise auch, ne?
Das ist der Gegenentwurf, genau. Aber warum einfache Antworten? Die einfachen Antworten sind immer vergangenheitsorientiert. Mhm. Weil die Zukunft für Horror steht, ist die Vergangenheit so verheißungsvoll.
Früher war alles besser.
Ja. Und so würde ich es jetzt kurz zusammenfassen, aber ich habe da keine Lösung dafür. Aber dass wir dahin gekommen sind, um das jetzt nochmal die Frage von Jobst nochmal aufzugreifen. Also ich glaube, so offen, wir reden über Deutschland, die deutsche Gesellschaft ist so offen, wie sie ist, aus wirklich zwei Gründen. Durch Subkulturen, die progressiv waren, und da ist Punk eine der wichtigsten, und durch Migration. Würde ich ehrlich sagen, das sind die beiden wesentlichen Dinge. Und das ist der Unterschied zu osteuropäischen Ländern und selbst zur ehemaligen DDR. Das ist der Grund, warum sozusagen Osteuropa inklusive der ehemaligen DDR so unterschiedlich sind zu den westlichen Ländern. Die sind geprägt gewesen durch progressive kulturelle Bewegung und durch Migration. Und ich würde sagen, diese innere Offenheit hat, also das sind die beiden Dinge, mit denen ich das immer erkläre. Also die beiden wesentlichen Faktoren. Durch progressive Bewegung, zu denen aber auch Frauenbewegung gehört, eben auch so Klimabewegung, die Grünen selbst auch und. Und aber auch Migration, denn darum geht es im Integrationsparadox in dem Buch. Der ganze Alltag hat sich durch Migration verändert. Nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie sich Menschen grüßen. Ne? Also ihr könnt euch wahrscheinlich, so wie ihr aussieht, noch an die 80er Jahre ganz gut erinnern. Da haben sich die Leute nicht umarmt und ein Küsschen gegeben. Und das machen heute alle, selbst Konservative. Auf dem CDU-Parteitag umarmen sich alle und geben sich ein Küsschen. Das haben die den Gastarbeitern abgeguckt. Also und. Und ja, also das ist alles das Gute. Das Problem ist nur, dass wir jetzt an einer Schwelle stehen, wo wir sozusagen an den Erfolgen, also zu scheitern drohen. Und das ist dieses doofe Gefühl, was viele haben. So würde ich es jetzt beschreiben.
Es wirkt ja auch fast so, als wenn das, was positiv ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite genau die gegenteilige Wirkung dann im Grunde hat, ne, weil nämlich die sich abgehängt fühlen, ne? Die sich also nicht mehr, die in an einen Bedeutungsverlust oder was auch immer empfinden,
das haben, die, haben also sie dieses, auch de facto, ne?
Ja, aber dieses Gefühl wird natürlich ja immer stärker, je mehr es praktisch, das sind ja korrespondierende Röhren im Zweifel, ne? Je stärker es auf der einen Seite die Entwicklung in die positive Richtung geht, umso stärker zerreißt es dann doch auch gleichlich, oder?
Ja. Ja, das ist etwas, was passieren kann, ne? Und das ist echt doof, weil das könnte man verhindern. Ist jetzt ja, nicht.
Wie kriegt man das verhindert? Das ist ja unsere Frage. Wir wollen jetzt ja von dir die Lösung der großen Welt.
Ja, pass auf. Dann lassen wir es so mal. Also ich habe keine Lösung, aber ich kann dir das Problem.
Komm, jetzt das sagst du schon zum zweiten Mal.
Christopher,
du musst dich jetzt, aber jetzt konzentrier dich mal einmal und komm.
Ich kann die Probleme
so entfrieden. Also wir haben jetzt hier einen Experten eingeladen und der sagt, das ist keine Lösung.
Ja, also Experten, das sollten wir doch bei Corona jetzt festgestellt haben. Die können das Problem nur verständlich machen, nicht die Lösung bieten. Und deswegen lass mich dir das Problem ein bisschen differenzieren, damit es verständlicher wird. Ne? Wir haben einmal eine Ecke des Problems, hast du, glaube ich, gerade geschrieben, das Stadt-Land und das Arm-Reich-Problem. Das ist etwas, was eine Folge dieser Öffnung ist. Also alles, was ich gerade an Positivem beschrieben habe, hatte als Nebeneffekt, als doofen Nebeneffekt, dass die Stadt-Land-Schere und dass die Arm-Reich-Schere auseinandergegangen ist. Beides aber verhinderbar. Das kannst du ja verhindern. Du kannst ja da versuchen, was zu machen. Also das ist etwas, was genauso passiert ist, aber was nicht passieren müsste. Also man hätte zum Beispiel ja nicht Hartz IV einführen müssen. Alles, was ich gerade beschrieben habe, dafür hätte die Agenda 2010 nicht zwingend passieren müssen. Oder dass man zum Beispiel die ganze Infrastruktur auf dem Land kaputt gehen lässt, hätte nicht dafür passieren müssen. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Das ist ein Problem, was ich immer davon gerne unterschieden hätte, dass du nicht lösen kannst. Nämlich, dass durch diese Öffnungsprozesse entstehen auch Verlierer und die sind nicht verhinderbar. Zum Beispiel Menschen, die alte Maskulinität geil finden, die verlieren an Status, an Deutungshoheit, an Bedeutung. Oder überhaupt, also dieser Spruch alte weiße Männer, der kommt ja durch Aktivisten nicht so aus Spaß, sondern alle Leute, die alte Gesellschaft, so die Konrad Adenauer Zeit als geil empfunden haben. Und dafür stehen so Leute wie Thilo Sarrazin oder so, ne? Der ist in Bonn ja auch noch aufgewachsen, so witzigerweise. Das sind eben, also es geht gar nicht darum, ob man ein alter weißer Mann ist, sondern ob man die Zeit, in der nur alte weiße Männer geherrscht haben, geil fand. Das ist halt, also warum ist Thilo Sarrazin ein Sozi, den Willy Brandt groß gemacht hat? Das muss man wissen, ne? Gauland, so rum. Gauland und Willy Brandt hatten eine gemeinsame Connection. Thilo Sarrazin ist einfach nur so irgendwie Sozi geworden, weil keiner weiß genau warum. Aber in jedem Fall haben die ja Enttäuschung erlebt. Und diese Enttäuschung, also diese Erfahrung im 20. Jahrhundert eine wichtige Person gewesen zu sein, die Menschen gefragt haben, eine wichtige Position zu haben, die Gesellschaft zu deuten, zu sagen, wo es lang geht, was ist das richtige Leben und so weiter. Und heute völlig an Bedeutung verloren haben. Nicht das Portemonnaie ist kleiner geworden, das wächst weiter bei all den Leuten. Aber Rolle, die man vorher hatte, und das meinen viele mit Privilegien, das geht verloren. Und wer da nicht mitgeht, der empfindet das als großen Verlust. Und das sind sozusagen die dann in die populistische Schiene abdriften. Das ist echt eine große Gefahr. Und das kann man nicht verhindern, glaube ich. Das meine ich ganz ernst, das kann man nicht verhindern. Also die privilegierten Leute, die in die populistische Schiene hin abdriften, das kann man nicht verhindern. Das ist eine Reaktion darauf, dass sie an einen Bedeutungsverlust erleben. Und den müssen sie erleben, weil Menschen, die vorher überprivilegiert waren, müssen abgeben. Das geht einfach sonst nicht anders. Und das ist echt ein Strukturproblem. Das kriegst du nicht gelöst. Was du gelöst kriegst, ist, dass wir resignative Milieus haben in Armut und dass auf dem Land die Situation immer schwieriger wird. Dagegen kannst du was machen. Das würde ich die soziale Frage nennen. Und das andere, wogegen du leider erstmal nichts ändern, woran du nichts ändern kannst, das nenne ich die kulturelle Frage.
Na, aber also, wie geht's denn dann weiter? Also wenn du sagst, den einen Bereich kann man einigermaßen kitten. Ne? Was war das dein Begriff, dieses mit dem Land,
die soziale Frage.
Die Frage stellt sich ja tatsächlich, wie geht das weiter und wie kann man diesen Schneeball, der irgendwann so langsam ins Rollen gekommen ist und immer größer geworden ist, wie kriegt man den kleiner? Also was kann man machen und wer kann da was machen und wie kann man dagegen vorgehen?
Das kann ich dir echt nicht auflösen, letztendlich. Aber
wer kann sowas denn auflösen, wenn nicht so Leute wie du?
Ja, also, ich
hätte jetzt gedacht, deine ist die Profession, die Welt so analysiert, um das zu, also welchen Berufsstand müssen wir uns einladen hier, damit er uns dann von meinem einen Lösungsansatz zumindest mal präsentieren kann?
Also ein Lösungsansatz würde ich es ja nicht nennen, sondern diese beiden Problemfelder, und die musst du auseinanderfrickeln. Was ich dir aber gerade beschrieben habe, sind die beiden Leute, die den Populismus stark machen.
Ja.
Die so schreien. Du hast ja gesagt, die werden immer lauter. Ja. Die bestehen aus beiden Gruppen.
Ja, ich weiß.
Die eine Gruppe ist nicht verhinderbar und die zweite Gruppe wäre verhinderbar.
Okay, können wir ansetzen.
Ja. Und dann mache ich es ausführlicher, wenn du so genau wissen willst.
Ja, das will ich jetzt wirklich sehr genau wissen.
Ich habe praktisch drei Dinge unterschieden, die dazu geführt haben. Also neben der Problematik, dass man, was weiß ich, ländliche Infrastruktur, dass man gedacht hat, ländliche Infrastruktur ist nicht wichtig, oder dass Wohnungspolitik ist nicht wichtig. Es gibt kaum ein Land, das Wohnungspolitik als so unwichtiges Politikfeld angesehen hat wie Deutschland. Aber abgesehen von so konkreten Sachen, die ja so langsam erkannt wurden, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Gibt's drei großgesellschaftliche Problemfelder, die man jetzt erstmal, das wird richtig schwer, das wieder rückgängig zu machen. Rückgängig kann man es gar nicht machen, sondern aufzufangen. Denn wir hatten drei Versprechen an diese Menschen, die jetzt in einer Scheißsituation sind. Also nicht die
alten weißen Männer. Blühende Landschaften, ne?
Ja, genau. Blühende Landschaft ist so eine Metapher. Ich würde die unterscheiden in drei Bereiche. Das Solidaritätsversprechen. Agenda 2010 hätte jetzt echt nicht so sein müssen, weil Solidaritätsversprechen war mal, und als alle dem Sozialstaat vertraut haben, war das so, wenn du hinfällst, helfen wir dir. Und heute ist das, pass ja auf, dass du nicht hinfällst, damit wir dir nicht helfen müssen. Mhm. Und dieses heute ist natürlich jetzt nicht bindend. Also das schafft keine Bindung zwischen den Menschen, sondern eher Misstrauen und Druck. Also das Solidaritätsversprechen muss erneuert werden. Das ist auch der Grund, warum sich damit so viele Parteien beschäftigen. Selbst die CDU beschäftigt sich jetzt damit, weil Solidarität ist echt wichtig und das ist verkommen ein bisschen in den letzten 20 Jahren. Das zweite ist das Wohlstandsversprechen. Also die Vorstellung, dass wenn die Eliten immer mehr Kuchen bekommen, dass sie dann so grob essen, dass mehr Krümel runterfallen. Trickle-Down-Effekt. Ne? Mhm. Den kann man bis zum Jahr 2000 messen und seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Also das ist abgekoppelt, der Wohlstand oben und der Wohlstand unten. Und dieses, alle haben von der Wohlstandsmehrung etwas, ist verloren gegangen und das drückt sich in der Haltung der Menschen aus. Also das dauert lange, bis das alle so. Aber das ist also kein Beobachtungsfehler, dass das nicht mehr klappt, sondern das kann man messen. Und das Dritte ist, finde ich, das Allerschlimmste, nämlich für die Fleißigen. Wer fleißig ist, kann aufsteigen. Auch das funktioniert nicht mehr so. Und das sind die drei Dinge für die scheitern. Solidaritätsversprechen, für alle das Wohlstandsmehrungsversprechen und für die Fleißigen das Aufstiegsversprechen. Die drei Sachen zusammen haben so sehr Sinn gestiftet, dass man sich kaum vorstellen, was eine Gesellschaft mitmacht, wenn sie alles drei in der Form nicht mehr hat. Und da sind wir gerade. Uns geht's eigentlich ganz gut, aber wir haben diese drei Sachen nicht. Und diese drei Dinge sind sozusagen das, was die Oberklasse, die Mittelklasse und die Unterklasse beisammen gehalten hat. Also die Vorstellung, die da unten, denen geht's nicht so toll. Denen ging's übrigens früher nicht besser als heute. So, aber man hält es da unten aus, wenn man ernsthaft daran glaubt, und zwar nicht dummer Glaube, sondern begründeter Glaube, ne, dass diese drei Versprechen gesellschaftlich bindend sind. Und wenn die nicht mehr bindend sind, und da sind wir heute, das glaubt keiner mehr, glaubt keiner ernsthaft mehr, dann resignieren die Menschen oder sie halten sich nicht mehr an die Regeln. Wofür willst du dich an die Regeln halten, ne,
Lohnt sich ja nicht, quasi.
Genau. Und das ist so ein bisschen, oder eben du läufst jedem hinterher, der dir eine einfache Lösung anbietet. Das ist auch nochmal eine
Aber Variante. Wie kommt es denn, dass das schon mal auf der ganzen Welt alles so aus den Fugen geraten ist? Das ist ja nicht nur ein Phänomen, was es bei uns gibt, sondern das ist ja in ganz vielen Ländern, wo man das beobachten kann. Wie kommt das, dass das alles gefühlt zeitgleich so zerrieselt ist, sozusagen?
In westlichen Ländern ist das alles zeitgleich in etwa passiert. Ungefähr zeitgleich.
Ja.
Also Nee, alles innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten. Das ist übrigens etwas, was in den USA voll schlecht ankam. Der etwas jüngere Aladdin, so vor 10 Jahren, erzählt einen von, wir sind alle erst seit jüngster Zeit offene Gesellschaften, ne? Die US-Amerikaner so wie
schon immer.
Wir schon immer. Und dann frage ich nur so zurück, ja, zu Schwarzen wart ihr schon immer und Homosexuelle auch schon, wirklich schon immer und zähle so ein paar Sachen auf und alle fangen an zu lachen, so, ne? Also, weil in deren Selbstbild sind sie schon viel länger eine offene Gesellschaft als Deutschland. Und ich würde sagen, ja, viel länger, 10 Jahre. Also, mehr nicht. Und in vielerlei Hinsicht eben nicht mehr. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Dieses Öffnen und Schließen. So beschreibe ich das, ne, mit Öffnungstendenzen und Schließungstendenzen. Alle westlichen Länder haben das so in etwa in der Form. Und im Übrigen, da empfehle ich von Natascha Strobel das aktuelle Buch, warum konservative Parteien das größte Problem haben und warum die so oft in den Populismus abdriften. Und die hat das an den Republikanern in den USA und an der ÖVP in Österreich so deutlich gemacht. Also Konservative haben echt ein Problem mit dieser Situation. Und die anderen Länder reagieren praktisch auf den Westen, weil der Westen gar nicht mehr attraktiv erscheint, ne, wenn das alles so ist, wie es ist. Also wir haben sozusagen die Situation, wo der Westen nicht mehr attraktiv erscheint und dadurch und gleichzeitig nicht mehr so mächtig ist. Das muss man auch so klar sehen. Die Amerikaner setzen nichts mehr durch. Wenn man China und Russland daneben nimmt, können USA und die EU nichts mehr reißen. Also wir haben also so 4 Mächte, die andauernd in einer Pattsituation sind. Das heißt, die Machtverteilung ist gleichmäßiger. Manche finden das sogar ganz gut, ne? Oder das hört sich fair an. Und der Westen ist bei weitem nicht mehr so attraktiv, wie er mal war. Und das hat viel damit zu tun, dass die westlichen Länder mit sich selber kämpfen. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Also ich glaube schon, dass es sehr stark mit diesen die ganze Zeit beschriebenen Phänomenen zusammenhängt. Und dazu kommt auch noch der Klimawandel. Das ist nochmal eine zusätzliche fiese Problematik. Aber es ist halt immer so, dass man sich nicht aussuchen kann, zu welcher Zeit die Probleme kommen. Aber all das, was wir gerade beschrieben haben, ist schon schlimm genug und trotzdem gar nicht das größte Problem.
Und dann kommt auch noch so eine Pandemie, weltweite Pandemie noch oben drauf. Ja. Das sind ja fast eigentlich so biblische Zustände wie im Alten Testament eigentlich, oder?
Das fühlt sich echt so an. Das fühlt sich echt so an. Und übrigens, ich find's ja ziemlich spannend, dass diejenigen, die sag ich mal, vom Habitus und vom Style Punks sein könnten. Also jetzt junge Leute heute, die so ein bisschen an Punks erinnern, die sind super vernünftig. Mhm. Und das ist total interessant. In so einer Zeit, also weil wir sind doch alle aufgewachsen in totaler Stabilität und man wusste, wir sind dafür da, durcheinander zu machen, ne? Eine Unordnung zu stiften. Mhm. Und heute ist es so durcheinander, dass diejenigen, die eigentlich von der Attitüde her Punks werden würden sie in einer anderen Zeit aufwachsen, sind heute sehr verantwortungsbewusst, denken die ganze Zeit nach. Meistens denken sie so lange, dass sie nicht mehr ins Handeln kommen. Und wenn sie ins Handeln kommen, dann sind sie ganz monothematisch. Muss man dann auch sein, das ist überhaupt keine Kritik. Ne? Aber das finde ich ziemlich spannend. Und bei Corona, finde ich, fällt das am allerdollsten auf. Die früher Punks geworden wären, sind die heute die strengsten Regeln fordern. Und das hat, glaube ich, echt was zu tun mit der Zeit. Genau wie du sagst. Wir haben echt eine beschissene Situation. Und gleichzeitig ist die Situation, das habe ich jetzt ausführlich beschrieben, ziemlich gut. Und diese Widersprüchlichkeit kriegen wir heute auch übrigens nicht mehr aufgelöst. Damit musst du jetzt leben. Und
das habe ich inzwischen jetzt auch schon fast eingepreist.
Ist tatsächlich, also ich finde auch, dass ich finde das alles total nachvollziehbar, was du sagst. Und klar, die meisten von uns, ne, inklusive mir, haben schon immer auch eher so einen Blick aufs, einen kritischen Blick, einen Blick auf, irgendwie ist ja auch alles scheiße so, ne, oder könnte alles viel besser sein. Ich glaube, geht ja auch einher mit so einem einer Vorstellung von, wie funktioniert Gesellschaft und die Welt, und die ist halt, davon sind wir natürlich weit entfernt. Aber natürlich hast du total recht zu sagen, ich auf keinen Fall würde ich jetzt 30 Jahre zurück, ne, außer vielleicht Musik oder was du noch gesagt hast, ne?
Klima.
Das Klima, genau, das war da vielleicht nochmal besser. Aber alles andere ist natürlich, es gibt total viel positive Sachen, also so wie divers und wie offen, viel offener Gesellschaft inzwischen halt ist, ne? Und gleichzeitig hat das natürlich dann also ja zur Folge, dass die einen Statusverlust haben und die die Abgehängten halt auch tatsächlich ja sind, ne? Oder zumindest haben sie nicht mehr so viel Einfluss und ihre Versprechen, die ihnen gesellschaftlich gegeben worden sind, werden nicht mehr eingehalten, glaubt niemand mehr. Und es ist natürlich so ein bisschen die Frage irgendwie, ja, was können wir denn alle machen, außer selbst vernünftig sein, so, ne? Also ich glaube, es gibt ja auch genug Leute, die gerade nochmal so Corona-mäßig jetzt, ne, wir sind mit Leuten konfrontiert, die wo sagen, sind eigentlich auch irgendwie Familie, Freunde, die sind eigentlich ganz vernünftig und plötzlich ticken die halt auch bei sowas raus und lassen sich nicht impfen und was weiß ich alles so. Das heißt, der Umgang mit ganz anderen Ideen, wie was Solidarität ist und wie wir das besser machen können, der ist irgendwie noch, da weiß ich selber nicht so richtig, was wir da machen können, so außer vernünftig sein. Und das ist so ein bisschen zu wenig, finde ich. Also, und das ist so ein bisschen die Frage, was kann denn jeder und jede Einzelne überhaupt noch machen? Also, siehst du irgendwie so eine Chance in Aufklärung? Siehst du das sind ja erste Sachen, wo ich denke, ja, Aufklärung, Leute wissen doch, wie es läuft. Ist ja nicht so, du kannst dich ja nicht mehr auf Wissenschaft berufen wie vor 20 Jahren. Interessiert niemanden mehr. So, ne? Sondern die Leute glauben, das ist halt das, was sie glauben. Also, und das, da bin ich dann wieder, dann werde ich schnell wieder so pessimistisch und denke mir, was willst du denn so Querdenkern erzählen? Keine Ahnung.
Aber, also, ich würde sagen, das ist noch keine Lösung, aber zwei Sachen müssen wir uns klar machen. Ne? Querdenker sind 10-15%. Höchstens 15%. Auch übrigens, wenn wir so richtig Rassisten mit geschlossenem Weltbild, ne? Ich nenne ja nur Leute mit geschlossenem Weltbild Rassisten. Ne? Rassistisch sind sehr viele, aber Rassisten nur, ne? Und immer stellst du fest, das ist nicht ganz deckungsgleich. Es gibt schon große Überschneidungen zu den Covidioten und so weiter. Mhm. Aber du stellst fest, das ist immer eine Minderheit. Und zwar eine Minderheit, die ist erstaunlich klein. Also in Deutschland ist nicht übrigens
ja, nicht überall. Da wollte ich mich gerade widersprechen, wenn man sich mal anguckt in Amerika, da ist das ja.
Jetzt lass mich nur sagen, weil ich genau zur USA gekommen wäre. Mhm. Warum sind die Amis so abgedriftet? Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum zweiten Ding. Also erstes Ding ist genauer darauf achten, wie gespalten wir sind. Ne? Wenn wir eine Spaltung haben, 85-15, ist das ja nicht so schlimm. 50-50, das wäre übel, weil das ist fast Krieg. 50-50, dann da kommst du ja gar nicht mehr weiter. Wir haben 85-15, so würde ich es wirklich beschreiben. Wir haben regelmäßig, dass alle politischen Parteien außer der AfD gemeinsam Dinge sich überlegen, grundsätzlich und so weiter. Das ist geil. Also das ist überhaupt keine Spaltung. Und im Übrigen, abgesehen von der AfD, werden ja fast nur Parteien gewählt, die irgendwie relativ langweilig demokratisch sind. Also das ist, also wir kommen echt mit 85-15 ganz gut hin und das ist für mich keine schlimme Spaltung. Es ist irgendwie Polarisierung, aber keine schlimme.
Und wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja, aber wie schnell ist das denn auf 15% hochgestiegen? Das muss man, hat das nicht auch eine Relevanz?
Nee, ich glaube, das ist nur lauter geworden. Das ist nie kleiner, also zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt, hier diesen Ansatz, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Heute macht das Andreas Zick, ist ein guter Kumpel von mir, der übrigens auch ziemlich interessant ist. Davor war es Wilhelm Heidmeier, der war kein Punk, aber der hat das schon in den 80ern und 90ern gemacht und kam damals schon auf ein Potenzial für eine rechtsextreme Partei, die bürgerlich aussieht, von 15-20%. Und das ist super stabil. Das ist sogar.
In anderen europäischen Ländern genauso, ne?
Genau. Das ist sogar so, dass es leicht rückläufig ist. Ziemlich spannend. Die Studien zeigen, die Langzeitstudien zeigen, dass im Jahr 2002 das Potenzial höher war als heute. Das ist leicht, aber nur ganz klein bisschen. Also nur 1-3 Prozentpunkte leicht rückläufig. Aber die sind lauter geworden und aggressiver, weil wir denen halt ein paar Gelegenheiten gegeben haben. Also die reiben sich an der EU, an offenen Grenzen, an Migration, jetzt an einem angeblich bevormundenden Staat und so. Und also wenn bestimmte Krisenerscheinungen da sind, dann werden die aggressiver und lauter. Aber man sieht ja selbst, was die Prozente angeht, verlieren sie nicht. Und solange die AfD sich nicht selbst spaltet, werden die immer bei 10% liegen. Das ist das Potenzial, was die richtig stark in der Gesellschaft haben. Und im Übrigen in Ostdeutschland sogar bei jungen Leuten. Das ist also nichts, was sich auch rauswächst von alleine. Also das heißt, und übrigens 85 zu 15, das ist vielleicht frustrierend, dass 15 so richtig daneben sind, aber das ist im globalen Maßstab ein nicht mehr so toppender Wert. Das muss man ganz einfach und ehrlich so sagen, dass selbst Schweden oder Niederlande haben es nicht besser. Ne? So Schweden und Niederlande war doch in den 90ern, das waren noch die Paradebeispiele, oder?
Voll, ja.
Und im Übrigen auch Kanada nicht. In Kanada, der interessanteste Bundesstaat Ontario, wird von einem aus unserer Sicht Ministerpräsidenten regiert, den die dort Little Trump nennen. Das ist ein Populist. Das ist ein richtiger Populist. Der hat die Wahl gewonnen in dem wichtigsten Bundesstaat in Kanada. Ne? Da ist zwar Trudeau der Staatschef, aber also der Regierungschef, aber den wichtigsten Bundesstaat hat echt so ein Trumpist gewonnen. Nur so als Hinweis darauf, dass selbst so eine extrem liberale Gesellschaft wie Kanada hat er, dort würde ich eher 70-30 sagen. Also das muss man einmal zur Kenntnis nehmen.
Du erinnerst dich daran, dass du auf USA kommen wolltest.
Genau. Ne? Ja. Und die Frage ist jetzt, wie kann es sein, dass die USA so abgedriftet sind?
Ja.
Ja, also nochmal ganz kurz. Das Erste ist, genau erkennen, wie die Verhältnisse sind. Und die sind gar nicht so schlecht. Und das Zweite ist, dass es um Auseinandersetzung und Streit geht. Und zwar ganz besonders nicht mit den Rändern. Alle sind immer bereit, mit den Rändern zu reden oder irgendwie die zu verstehen oder so, ne, sondern die Mitte. Also eine verunsicherte Mitte ist das Schlimmste, was passieren kann. Gemeinsam Diskurs zu führen ist das Wichtigste. Und deswegen, also das, was so auf einer abstrakten Ebene ich sagen würde, ist, wir sind in einem Zeitalter, wo wir Konflikte austragen müssen wie nie zuvor. Und das ist richtig logisch, weil so viele Menschen heute teilhaben wie noch nie. Die sind alle so unterschiedlich. Ne, die rassismuskritischen Akteure, die Feministinnen, Feministinnen sind ja mittlerweile tendenziell fast alle Frauen, ne? Die LSBTIQ-Sternchen-Szene, wir könnten jetzt alle möglichen anderen Abkürzungen aufzählen. Ne? Alle haben jetzt spezifische Interessen. Alle wollen teilhaben, alle erkennen irgendwo Diskriminierung und so weiter. Und andere sagen dann, was wollt ihr denn noch und so. Also es gibt tausend Gründe zu streiten und den Streit muss man führen. Was in den USA nicht passiert ist, ist, dass man sich eingerichtet hat in zwei Parallelwelten, Paralleldiskurse, die sich immer nur treffen, wenn entweder zwei Demonstrationen sich kreuzen oder wenn gerade Präsidentschaftswahlen ist, wenn nämlich alle zusammen einen Präsidenten wählen müssen oder so, ne? Aber ansonsten, die haben eigene Fernsehsender, die haben eigene Lebensrealitäten und so weiter und so fort. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist übrigens in Deutschland auch ein bisschen passiert. Wir hatten nämlich in den 90ern genau die gleiche Tendenz. Als ich in Sachsen-Anhalt bei der Bundeswehr war, dachte ich immer, ich bin im falschen Film. Alle reden davon, dass man zusammenwachsen würde und so. Und ich dachte die ganze Zeit, wo wächst denn hier was zusammen? Ne? Für mich war das wirklich Ausland. Und die Deutschen dort, die angeblichen Deutschen, waren für mich Ausländer. Und deswegen war es total plausibel, dass die mich Dreckswessi genannt haben. Das war total logisch alles. Und wir haben uns auch eine ganze Weile darin eingerichtet, dass eigentlich alles so harmonisch wirkt mit dem Osten und so weiter. Ne? De facto war das von Anfang an alles echt daneben. Und ich würde sagen, jetzt verbessert es sich. So die letzten 10 Jahre haben sich verbessert. Und was ist das Ergebnis von Verbesserung? Noch mehr Streit. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Also die anstrengenden Diskussionen zu führen. Aber ich meine jetzt nicht Diskussionen führen mit Rechtsextremen und auch nicht mit Leuten, die meinen, es gibt kein Corona und so. Ne? Also nicht mit den 10-15% der Abgedrifteten, sondern mit dem Rest, weil der Rest ist sich ja nicht einig. Der Rest will nur den Karren nicht vor die Wand fahren. Ne? Aber wohin die Reise gehen soll, weiß niemand. Wir haben kein Ziel, wir haben keine Vision, wir haben keine Vorstellung davon, wie eine gute Zukunft aussehen kann. Und darüber muss man sich so richtig gepflegt streiten. Und das ist, würde ich sagen, das sind sozusagen die Grobtendenzen, die ich sagen würde, die einmal erkennen, die Spaltung erkennen und die Diskurse führen. Ja.
Das ist ja erstmal was, wo man sagt, gut, das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Kann man aber ja angehen, so, also ist noch ergebnisoffen. Aber jetzt aus deiner nochmal wissenschaftlichen Expertise, war die Welt quasi oder waren Gesellschaften schon mal an so einem Punkt und das ist ja das, was Christopher auch schon ein bisschen angedeutet hat. Theoretisch kannst du ja auch jetzt nochmal in so einen ordentlichen Weltkrieg enden. So, aber also, gab es sowas überhaupt schon mal? Und haben wir dann, das heißt, irgendwie kann man daraus einen Schlüssel ziehen in Richtung, ja komm, kriegen wir schon alles hin, wir schaffen das, Merkel-mäßig? Oder ist es tatsächlich total offen und wir müssen einfach mal abwarten und vielleicht kommt dann doch der Weltkrieg? Oder nee. Das?
Ich glaube, so wie es jetzt ist, sowas hatte man noch nicht, außer man vergleicht es mit so Epochenwandel, ne, wo so wirklich eine Gesellschaft sich vollständig danach ändert.
Na gut, aber du hast doch gerade gesagt, wir haben ja gerade einen Epochenwandel.
Ja. Das meine ich, also das schon. Nur ein Epochenwandel, der kann glücken. Der kann aber auch am Anfang zu wirklich misslichen Situationen führen. Also aber es gab ja immer in der Geschichte, auch gerade bei solchen Wandlungen, eine Zeit, so eine Restaurationszeit, ne, wo man 20 Jahre Rückschritt gemacht hat, bis dann wirklich der richtige Wandel kam. Das ist also gar nicht gesagt. Ich bin mir ganz sicher, dass es einen Wandel gibt, aber ob der Wandel jetzt startet und ob wir schon die gute neue Zeit erleben oder ob es erstmal 20 Jahre Rückschritt gibt, also ne, wirklich Restauration, bis es dann zu einer positiven Revolution kommt, das kann ich dir auch nicht sagen. Also das Ding ist halt, seriöse Wissenschaftler, ob sie sich verständlich ausdrücken oder nicht, zeichnen sich dadurch aus, dass sie genau sagen, was sie nicht sagen können. Und das tue ich die ganze Zeit. Tut mir leid, Christopher.
Ja, habe ich schon verstanden. Bist du eigentlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn du schon auch so ein Typ bist, Glas halb voll und nicht Glas halb leer, oder? Und dazu will ich nochmal eine Frage anschließen.
Nee, aber das ist nicht so.
Ist nicht so.
Weil die zweite Frage schon das voraussetzt, weil ich habe da eine klare Position zu. Ich vergleiche Dinge, ne? Jups hat es gerade gesagt, nicht mit, wie ich mir vorstelle, wie die Gesellschaft sein sollte, sondern mit der Vergangenheit oder mit der Gegenwart und dann vergleiche ich Deutschland mit Kanada und so, ne? Und wenn ich das alles so mache, komme ich nur zu dem Ergebnis, dass das noch nie besser war. Mhm. Und das ist halt frustrierend vielleicht, ne, dass das so ist. Ne, noch nie war es besser und trotzdem läuft es irgendwie scheiße. Mhm. Deshalb kann ich keinen Pessimismus versprühen. Aber ich hoffe, ich habe oft genug darauf hingewiesen, dass das kein Selbstläufer ist, sondern im Gegenteil, es ist eine ganz brenzliche Situation. Aber ich würde nicht sagen, dass Glas halb voll oder halb leer. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn du das Buch lesen würdest, wo es um Bildung und Kinderarmut geht, das fanden viele ganz schön deprimierend. Ne? Mhm. Also ich kann das auch, wenn es nicht so viele, wenn sozusagen der Inhalt nichts hergibt, ist es deprimierend.
Mhm. Es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du sicherlich das Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Ist der Mensch im Grunde gut oder nicht? Oh, das ist ja so eine lange Gedenkpause.
Ja, das Ding ist gut. Ne? Also, nee, ich würde sagen, der Mensch ist nicht, also im Grunde gut heißt ja, jetzt so Umgangssprache, ist ja eine umgangssprachliche Redewendung. Im Grunde gut heißt ja eigentlich, wenn du sagst, im Grunde war das nicht schlecht oder im Grunde war das ganz gut.
Im Grunde heißt ja ganz tief drin eigentlich. Im Grunde kommt ja vom Wort
ja,
im Grunde.
Wenn du es wörtlich nimmst, aber geh mal auf ein Konzert und sag nachher, im Grunde war es gut. Das ist kein Lob, oder?
Nee. Hat das einen guten Kern aber irgendwie, finde ich schon. Also ist ja.
Deswegen fällt mir ein bisschen schwer, wenn das so ein moralisches Urteil sein soll, würde ich sagen, nee, also gut nicht. Also ich würde sagen, der Mindeststandard für gut ist, den Planeten zu retten. Und das kann ich noch nicht entscheiden, ob das klappt. Mhm. Weil jetzt ganz im Ernst, das muss man schon sagen, eine Gesellschaft, wo alle Menschen sich entfalten können und so weiter, darüber habe ich jetzt so viel gesprochen, das läuft ganz okay in vielen Ländern. Auch nicht blendend, aber ganz okay. Also ja, als Menschheit ist aber die eigentliche Entscheidung, ob man es verdient hat, irgendeine Weise positiv in die Geschichte einzugehen, ne? Ob man sich länger als ein paar hundert Jahre jetzt noch halten kann. So würde ich es jetzt mal sehen. Und ansonsten, wenn es jetzt nur um zwischenmenschlichen Kram geht und so, ja okay, also kann man so sehen. Aber also ich würde sagen, im Grunde gut kann man. Ich habe nichts dagegen, wenn das Leute sagen. Ich finde das nicht grob falsch, aber ich hätte mir eine andere Überschrift ausgedacht. oder so eine komische Krücke wie der Mensch ist gut, die Gesellschaft ist scheiße oder so. Aber es ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? Keine Ahnung. Hilft dir das jetzt was? Ich weiß nicht.
Ich habe mir nur die Frage gestellt, wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen von dem Historiker, der diese These aufgestellt hat, dass der Mensch im Grunde, also im Kern eigentlich gut ist und der da so verschiedene Ideen und Theorien zur Verbesserung der Welt irgendwie so aufstellt. Was ich viel spannender finde, ist, du hast eben gesagt, wir sind gerade in so einer brenzligen Situation. Und das haben wir auch verstanden. Aber was heißt das denn eigentlich? Also wenn es brenzlig bedeutet, das kann ganz schön in die Hose gehen. Was ist denn in die Hose gehen jetzt in so einer Situation? Was ist denn jetzt hier der Worst Case eigentlich aus der Situation, die wir jetzt gerade haben?
Also Worst Case wäre zum Beispiel, also wenn die USA, das ist das Zentrum und das Flaggschiff von all dem, also auch von auch im Übrigen von Punkmusik, ne, auch wenn Großbritannien auch eine Rolle gespielt hat, aber wenn das Flaggschiff der offenen Gesellschaft abdankt, sieht's echt ungünstig aus. Und jetzt unter uns, es sieht auch deshalb ungünstig aus, weil die EU eben nicht einfach nur ein westlicher Player ist. Wir haben ganz, das ist ja eigentlich ganz gut, so integrativ mit ganz viel Osteuropa. Aber die EU wird kein Ersatz für die USA sein. Das ist ja die Hoffnung gewesen, warum alle Angela Merkel so toll fanden. Ne? Deutschland und die EU kann mal 4 Jahre Trump ausgleichen. Aber also wenn die USA ausfallen, ganz übel. Wenn durch irgendwelche schwerwiegenden weiteren Einflüsse, das kann durch Klimawandel verursachte Krisen, durch Digitalisierung, das kann ich jetzt nicht so ganz gut beurteilen, aber es gibt schon ein paar Kollegen von mir, die meinen, digitale Gesellschaft ist völlig unterbelichtet, was das noch für ganz große Probleme aufwerfen wird. Ich sage nur ein für mich sehr interessantes Beispiel, gerade weil ich so viel Volkswirtschaftslehre studiert habe, dass in der digitalen Welt die Ökonomie massiv zu Monopolen tendiert. Mhm. Das heißt, unsere gesamte Marktwirtschaft funktioniert in der digitalen Welt nicht. Und zwar nicht, weil Unternehmen immer zu Monopolen tendieren, sondern weil in der digitalen Welt Monopole wirklich besser funktionieren als freier Markt. Also gäbe es 5 Amazons, würde Amazon nicht mehr so interessant sein. Gäbe es 5 Instagrams, was ist denn dann das Gute? Also es ist gerade dann gut, wenn es sozusagen, also künstliche Intelligenz und Algorithmen sind gerade dann gut, wenn sie alle Infos haben, alle. Und Märkte sind gerade dann gut, wenn ganz viele Player die Infos verteilen. Ja, also, und das ist eben der Unterschied zwischen analogen Märkten und digitalen Märkten. Das ist noch kaum reflektiert. Das ist echt ein Problem, denn das würde bedeuten, Amazon zu zerschlagen und diese ganzen digitalen Konzerne zu zerschlagen, ist nicht die Lösung, weil dann funktioniert das in der digitalen Welt nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, echt ein Problem. Das heißt, Digitalisierung, Klima kann jetzt zusätzlich noch reinkommen, weil wir haben jetzt eine Krise, dieses Krisenempfinden, worüber wir heute gesprochen haben, was ja auch zu Trump geführt hat, das ist noch völlig unbeeinflusst durch Klimawandel und durch das, was ich gerade mit meinen Befürchtungen bezogen auf die digitale Gesellschaft formuliert habe. Wenn das jetzt noch mit dazu kommt, dann wird es echt brenzlig und dann kann es bedeuten, dass halt all das, was wir also als schönes Zeugs beschrieben haben, im Übrigen, um nochmal auf Punk zurückzukommen, vieles von dem, was heute Mainstream ist, war früher Punk-Subkultur von Haltung, von, ich habe es ja gerade beschrieben, von Leuten, die hier gesprochen haben, die Feminismus und Gleichberechtigung und so weiter beschrieben haben, alles Mainstream geworden, alles total normal geworden und das war früher wirklich in ganz wenigen subkulturellen Szenen nur am Start. Und das alles hat, das alles hängt auch sehr eng an westlichen offenen Gesellschaften. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ich bin auch gestartet mit einer großen Skepsis gegenüber USA und so weiter. Aber am Ende sehen wir keine Player global, die den Feminismus so ansonsten vorantreiben oder andere Dinge. Ne? Und ja, das kann zu allem Möglichen führen. Und das Mindeste, wozu es führen kann, ist, dass andere China, Russland und so weiter einflussreicher werden. Und das ist das Mindeste und im schlimmeren Fall durch zusätzliche Klimakrisen und digitale Verwerfung können echt schlimme Sachen passieren. Also ganz sicher können schlimme Sachen passieren.
Ja.
Also ihr merkt, wenn ihr mir die richtigen Fragen stellt, wird es depressiv. Stimmt's?
Ja, aber gleichzeitig ist es auch nicht, also wie gesagt, das ist ja auch nicht, du bist ja auch nicht als Zukunftsforscher und Visionär
so ist es.
In der Welt.
Und so hast du ihn mir verkauft, Jupp.
Aber, ja, aber das ist ein cooler Typ. Und das darauf können wir uns ja hoffentlich einigen, oder?
Ja.
Ja, das schon. Aber genau, also das heißt, die Aufgabe eines Soziologen ist ja nicht, Antworten zu geben tatsächlich. Oder es ist ja von der Wissenschaft ja auch eigentlich nicht die Aufgabe, Antworten zu geben. Ne? Das müssen ja dann tatsächlich andere machen. Da wir schon weit fortgeschritten sind und deine Zeit begrenzt ist, würde ich tatsächlich mal, also wir haben üblicherweise, wie gesagt, üblicherweise läuft es hier ein bisschen anders ab, wir hangen uns stark an den Biografien der Leute lang, diesmal ja nicht so richtig. Und wir haben dann immer eine Standardabschlussfrage, die aber hier eigentlich auch ganz, ganz gut passt, weil wir ja schon ein bisschen gemerkt haben, du hast schon auch noch gefühlt ein sehr ähnliches Mindset wie als Jugendlicher, so, ne? Also von deinen Werten, da ist vieles, glaube ich, noch so, hast du auf jeden Fall mitgenommen.
Übrigens, wenn ich da einhaken darf, nicht ja, nur gerne. Das Mindset hier, wenn man sich angucken wollte, hier Hot Water Music, hier so ein kariertes Flanellhemd, ja, und so weiter.
Könnte einsteigen, also, sofort,
der, oder? Kann sofort bei Hot Water Music mit auf die Bühne steigen, der Herr Professor. So, aber
unsere Standardabschlussfrage ist, was würde der 15-jährige Aladdin von Aladdin jetzt denken?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der würde den Aladdin jetzt relativ langweilig finden.
Warum? Und,
weil, weiß ich nicht, der Aladdin jetzt ganz viele Sachen, die den 15-jährigen Aladdin dem wichtig waren, nicht mehr so wichtig sind. Also, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 15 genau passend ist, aber doch, 15 ist passend. Also mit 15
war
15, spätestens mit 17, aber ich glaube auch schon mit 15 fand ich Style und Erlebnisorientierung waren genauso wichtig, wie dass das ganze Werte, was ihr jetzt Werte genannt habt, ne, und politisch und so weiter und gemeinschaftlich, also eins von beiden fand ich lahm. Es musste immer so beides sein. Und mein Leben heute ist nur noch eins von beiden. Und das wäre dem Aladdin damals, das fand er doof, weil es gab ja damals schon, weiß nicht, es gab ja keinen Spaß jetzt, ich weiß noch, in Recklinghausen gab es auch so Lesekreise und so ein Kram. Mhm. Bin ich alles mal hingegangen. Ich dachte auch mal, ich bin auch zur PDS gegangen, weil ich dachte, vielleicht ist das wow, geil. Alles ausprobiert, aber nach einem Mal, alles immer so singuläre Ereignisse, ne? Nach einem Mal gesagt, nein und tschüss, weil damals war mir echt total wichtig, dass da viele Sachen zusammenkommen. Also, ne, das war auch das ist aus heutiger Sicht sehr romantisch. Also ich hatte die Vorstellung, dass die Leute, die mit einem zusammen irgendwas machen, müssen auch so ähnlich denken wie man selbst und das müssen gute Leute sein und das muss alles perfekt sein, so, ne? Mhm. Das haben wir übrigens ganz schön lange gemacht. Also mit den Leuten, mit denen ich in der Band war, wir haben zusammen studiert, haben sogar wirklich in den gleichen Städten immer dann zusammen studiert und so. Wir haben in zwei WGs gewohnt, also, ne, auf zwei WGs verteilt und so. Also es war schon, und bis heute haben wir super guten Kontakt. Also da ist schon so ein bisschen was von übergeblieben. Aber dieses, das ist natürlich, hat schon eine gewisse Romantik, die ja nicht schlecht ist. Ist ja nicht schlecht.
Vielleicht übrigens, noch eine allerletzte
übrigens
Frage.
Übrigens ganz kurz, vielleicht, ja, damit andere Leute ein bisschen was damit anfangen können. Ich selber hab nicht aktiv mitgemacht, aber von den Leuten, mit denen ich zusammen Musik gemacht habe, und zwar mit beiden Bands, wurde Get Addicted, sowohl die Partys als auch das Fan, das Musikmagazin gemacht. Und ich habe da manchmal, also ich habe zum Beispiel Refused interviewt dafür mal und so, also ich weiß nicht, fünfmal habe ich was gemacht, aber bis heute gibt's das ja noch und es gab Addicted Partys, das waren ja Punk-Hardcore Partys bundesweit und das ist alles daraus hervorgegangen, also Addicted, da war, also die wichtigsten Leute waren von Red Griffins und von Day by Day, die das dann weitergemacht haben und ich bin einfach nur einer von denen gewesen, die auf die Partys gegangen sind und sie nicht organisiert haben. Ich fand es auch nicht geil, DJ zu sein oder so, aber ja.
Ich habe doch noch eine
Zwischenzeit Frage. Ich ganz kurz. Es gibt inzwischen ja auch, also mir sind zumindest zwei arabischsprachige Hardcore-Bands bekannt.
Cool.
Haram heißen die, glaube ich, aus New York und Takbir aus Marokko.
Cool. Das wäre genau meine Frage, wäre tatsächlich irgendwie, bist du, spielt Musik für dich jetzt überhaupt noch eine Rolle? Also hörst du noch aktiv Musik oder ist dafür gar keine Zeit und gar kein Interesse mehr da? Und wenn ja, welche?
Ich höre schon Musik, aber es ist schon so, also meine Tochter würde jetzt sagen, er ist 2006 stehen geblieben oder so. Also ich höre übrigens, das ist wiederum was ganz Cooles an diesen Algorithmen, die empfehlen einem dann ja manchmal was, ne? Und manchmal probiere ich dann auch was aus. Aber dazu muss man, also es ist bis heute so, dass ich Musik eigentlich praktisch nur mit E-Gitarre ertragen kann. Das ist, glaube ich, wirklich bis heute noch so. Aber
gibt's auch aktuelle Bands, die du gut findest? Die dir den Algorithmus reingespült hat?
Ja, ich muss gerade überlegen, eine Ska-Punk-Band mit einer Sängerin, ganz aktuelle. Ich komme gerade nicht drauf.
Ska-Punk sind wir ein bisschen raus, Christopher, ne?
Ja, ne?
Leider. Aber such noch mal raus. Wir haben so eine Empfehlungs-Playlist. No doubt,
sicher, ne?
Super aktuell.
Ja, ich bin mir nicht aber sicher, ob das Ska-Punk ist. Aber warte mal. Aber ihr müsst das jetzt alles rausschneiden, ne? Dass ich hier so lange suchen muss. So, ich bin mich mal aufgeregt über Leute, die nicht genau wissen, was sie hören. Aber so ist das, ne?
Ja, hey, wir werden alle nicht jünger.
Leider. Aber damit habe ich ja die Antwort schon gegeben. Ich höre viel, also ich höre immer noch Musik, aber viel weniger und auch weniger intensiv, als das früher war. Also viel weniger. Und ich beschäftige mich auch weniger damit. Das Einzige, was bis vor Corona noch der Fall war, war, dass wenn mal jemand auf ein Konzert gefahren ist, mich haben immer noch, bis heute fragen mich die Leute immer noch, jetzt auch im Sommer war, glaube ich, im FZW irgendwas in Dortmund, weiß nicht mehr genau, aber die fragen mich und bis vor Corona kam es das ein oder andere Mal auch vor, dass ich mal mitgekommen bin. Das waren aber alles so die Klassiker. Zum Beispiel habe ich mir Refused angeguckt als die
Reunion.
Die erste Reunion-Tour und danach nochmal. Das fand ich ganz charmant. Und wenn ich jetzt gleich überlege, komme ich vielleicht noch auf ein paar andere Sachen. Aber ich finde, ich liefere es nach. Weil diese, also solche Sachen finde ich ganz cool, wenn so richtig so die Musik, wenn sich die Musik anhört, als könnte sie aus den 90ern sein, aber sie ist ganz neu. Und das sind so ganz junge Leute, die das machen, finde ich ziemlich geil.
Alles klar, Aladin. Sehr gut. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke euch. Mach's gut.